ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Gespräche und Vorträge mit unseren Studierenden, Forschenden und Alumni zwischen Wirtschaft, Kultur und Politik.
Auch von mir erstmal einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich wieder hier an der Zeppelin-Uni sein darf und ich werde Ihnen Tim Guldimann vorstellen. Kleine Vorgeschichte, und da gibt es heute auch ein paar Werbeblöcke für das Bodensee Business Forum. Wir hatten mal vor 4 Jahren, haben wir nach einem erfahrenen Diplomaten gesucht für ein internationales Podium beim Bodensee Business Forum. Und da sagte mir einer aus Berlin, du musst mal Tim Guldimann ansprechen. Das war der Schweizer Botschafter in Berlin, aber der hat noch viel mehr drauf und der ist ziemlich unkompliziert zum Ansprechen. Und so habe ich es dann gemacht. Du warst jetzt auch schon 3-mal bei uns beim WWF und vielleicht auch in diesem Herbst wieder. Ich bringe Ihnen nur mal kurz, was der Herr Guldimann so alles schon so gemacht hat, und dann verstehen Sie, warum er auch für heute Abend genau der richtige Mann ist. Er ist 82 in den Schweizer Diplomatischen Dienst eingetreten, wurde bereits 96 Leiter der OSZE-Mission und Vermittlung des Waffenstillstands in Tschetschenien. Haben wir schon mal einen Link zu Russland? Dann, und das war der Grund, warum wir ihn vor 5 Jahren angesprochen haben, er war der Schweizer Botschafter in Teheran und hat die US-Interessen vertreten. Anschließend hat er die OSZE-Mission im Kosovo geleitet, wurde dann Schweizer Botschafter in Berlin und mit einer Überschneidung, die mir nicht so ganz klar ist, auch Nationalrat in der Schweiz für die Sozialdemokraten für 3 Jahre. Ne?
Die Alternative war Arbeitslosigkeit.
Okay. Aber das bist du jetzt nicht mehr. In der Zeit des Schweizer Botschafters in Berlin war auch Ukraine-Beauftragter der OSZE. Und um es klar zu sagen, er ist ein Doppelpassler. Er hat mittlerweile den deutschen Pass. Und da gibt es auch eine ganz interessante Sache für vielleicht auch heute Abend, wie man was betrachtet. Aber ich würde dich am liebsten ganz klar als die Schweizer Stimme heute Abend nutzen. Gut.
Auch von mir ein herzliches Willkommen. Es freut mich sehr, den Graf von Soden so gefüllt zu sehen. Mein Name ist Laura Knobloch. Ich bin im Vorstand der studentischen Initiative Club of International Politics, kurz CIP. Wir vom CIP veranstalten neben nahezu wöchentlichen politischen Events auch größere Konferenzen wie das Bodensee Youth Conference im Herbst zusammen mit ZF, das wieder stattfinden wird. Ich freue mich sehr, den heutigen Talk hier zusammen mit Herrn Groth von studentischer Seite zu moderieren. Und nach diesem kurzen Werbeblock vom CIP möchte ich nun unseren zweiten Gast für den heutigen Abend vorstellen. Mit Roderich Kiesewetter begrüßen wir einen der erfahrensten Verteidigungs- und Sicherheitspolitiker im Deutschen Bundestag. Der CDU-Abgeordnete und Oberst AD diente 27 Jahre in der Bundeswehr, vom Artillerieoffizier über Auslandseinsätze auf dem Balkan bis hin zum Büroleiter mehrerer NATO-Stabschefs in Mons, und das sind auch nur ein paar der vielen Stationen von Ihnen. Seit 2009 bringen Sie als Oberst AD Ihre Erfahrung als CDU-Politiker in den Deutschen Bundestag ein, heute unter anderem als stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums und als ordentliches Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Seit Jahren warnen Sie vor den Lücken europäischer Verteidigung und mahnen angesichts möglicher US-Rückzüge unter Trump entschlossenes Handeln an, nämlich mehr Investitionen, mehr politischer Wille, eine schlagkräftige EU-Sicherheitsarchitektur und klare Abschreckung gegenüber Russland. Ich darf Sie heute hier ganz herzlich an der ZU willkommen heißen. Schön, dass Sie da sind, Herr Kiesewetter.
Dann würde ich mit unserer Einstiegsfrage starten an beide Herren. Auch ein bisschen flapsig betont, aber nichtsdestotrotz. Wird gerade die Weltordnung geschreddert von Trump, von Putin, von Xi? Ja oder nein? Kann man wieder irgendwas wiederherstellen? Wenn man die Frage stellt, wird etwas geschreddert, ist das jetzt Panikmache von mir oder ist das der sensible journalistische Blick auf eine ganze Reihe von Entscheidungen?
Für den europäischen Standpunkt, ja. Aber wir müssen uns sofort gewahr werden, dass diese generelle Unordnung, Rechtslosigkeit, das Fehlen einer regelbasierten Ordnung, das ist.
Wir unterbrechen an dieser Stelle für einen kurzen Hinweis.
Hey, ich bin Matze und ich studiere an der Zeppelin-Universität. Du willst uns und die ZU mal näher kennenlernen? Dann vereinbare doch mal ein Treffen mit einem unserer Studis über das Format Meet a Student. Gerne organisieren wir ein Treffen mit einem Studi aus deinem Wunschstudiengang für dich. Du kannst das Meeting ganz entspannt von zu Hause aus abhalten oder du kommst bei uns am Campus vorbei. Dann können wir dir den Campus zeigen, locker über die ZU erzählen, dich beraten oder auch gemeinsam Mittagessen. Vereinbare gerne jetzt gleich deinen Termin und erfahre mehr über die Zeppelin-Uni unter zu.de/zu-erleben.
Und nun zurück zum Thema.
Ist Realität für den Rest der Menschheit und war immer so. Also wir müssen nicht so meinen, weil wir geordnet, friedlich nach dem Zweiten Weltkrieg eine enorme Entwicklungsphase miterlebt haben und jetzt sehen, die geht zu Brüche, dass wir denken, die Welt geht zu Brüche. Also das sind ganz gefährliche Entwicklungen, bin ich einverstanden. Aber nur zu sehen, was ist die Perspektive. Und für uns, wir verlieren etwas. Und wir verlieren auch die transatlantische Allianz, die ist im Eimer. Und wer es noch nicht begriffen hat, macht sich Illusionen. Und darauf unsere Sicherheit der Zukunft zu bauen, ist auch eine Illusion. Und zu meinen, es geht dann sicher noch irgendwie besser, man sichert sich das ab und wenn es besser kommt, umso besser, okay. Aber ich habe null Vertrauen in diese Mafia im Weißen Haus.
Wie sieht das Ihr Parteichef und künftige Kanzler?
Ich bin hier als frei gewählter Abgeordneter. Und ich glaube, dass er auch ein geschreddertes Weltbild hat, wie viele von uns. Es ist zumindest etwas geschreddert worden, dass wir unseren Alltag in dem Vertrauen gestalten, dass es so bleibt, wie es war. Bei mir selbst trat das 2014 ein. Ich war Sprecher für Abrüstung, Rüstungskontrolle, Nichtverbreitung und so weiter. Und ich habe bis 2014 tatsächlich geglaubt, auch aufgrund meiner Militärerfahrung, dass man Frieden bewahren kann mit vernünftigen Abrüstungsverhandlungen, mit vertrauensbildenden Maßnahmen und einem funktionierenden Überprüfungs-Verifikationsregime. Und das wurde bei mir 2008 schon in Frage gestellt durch den Einmarsch in Georgien, nachdem Deutschland und Frankreich für die Ukraine und Georgien quasi den Beitrittsplan erschwert haben in die NATO, gegen den Willen damals der USA und der Briten. Und 2014 durch den Angriff auf die Ukraine, die Besetzung der Krim, war meine Einschätzung, dass man mit Abrüstungs- und vertrauensbildenden Maßnahmen Frieden bewahren kann, dahin. Leider war ich einer von wenigen, die das damals so gesehen haben. Und bevor ich auf die USA komme, haben wir europäisch ja versucht, uns auch gegen die USA dahingehend zu bewegen, dass wir sagen, wir müssen Russland entgegenkommen und beispielsweise Nord Stream bauen und haben damit aber die alten Albträume der Länder zwischen Deutschland und Russland wieder bedient, nämlich sie umgangen und die Sorge der Esten, Letten, Litauer, aber auch der Polen erheblich befeuert, dass es wieder ein Sonderabkommen zwischen Deutschland und Russland kommt. Und was jetzt gerade Herr Guldimann angesprochen hat, der extreme Vertrauensverlust in die USA, ist ja mit Ansage gewesen. Und was jetzt wir als Zerschreddern sehen, war schon vor 8 Jahren, als Trump das erste Mal im Amt war, irgendwo absehbar, aber unprofessionell, wir haben es nicht ernst genommen. Und jetzt haben die sich 4 Jahre vorbereitet oder 8 massiv vorbereitet. Und da muss ich schon sagen, war für mich der Schlüssel der Februar letzten Jahres, als unser Bundeskanzler auf dem Abflugsteig in Washington stand und gesagt hat, wenn die Amerikaner die 60 Milliarden Ukraine-Hilfe nicht liefern, wir Europäer können es nicht. Und das war eine Botschaft an Trump. Einen Monat später habe ich Trumpisten getroffen, Elbridge Colby zum Beispiel, der jetzt stellvertretender Verteidigungsminister wird. Und der hat gesagt, das ist doch ein Krieg auf europäischem Boden. Wieso kümmert ihr euch nicht? Wir sehen nicht ein, da 60 Milliarden zu geben. Im Übrigen, eure Arbeiter haben 30 Tage Urlaub, unsere 12. Dann guckt doch mal da, was nicht nötig ist, weil wir das anders finanzieren können. Aber die haben auch gesagt, und das kommt der alte Albtraum wieder, zwischen 39 und 45 habt ihr Europäer es nicht geschafft, euch Deutsche einzudämmen. Da mussten wir kommen. Wir haben hunderttausende Menschenleben verloren, weil ihr Europäer Deutschland beschwichtigt habt. Frankreich und Großbritannien haben den Polen gesagt, wehrt euch nicht, und haben den Tschechen gesagt, tretet Gebiet ab. Und das haben die bitter bezahlt. Wir haben dann Europa mit Krieg überzogen. Und deswegen glaube ich, ist das Ende der Entwicklung noch nicht gekommen. Und das Zerschreddern heißt ja auch, wenn möglichst viel Gründung dabei ist, dass man daraus auch Dünger gewinnen kann. Und ich will das bewusst sagen, wir müssen unser Denken anreizen und müssen kreativ werden. Unsere Sicherheit lösen wir nicht mit Militär allein und schon gar nicht mit dem Denken, kriegen die Streitkräfte mehr Geld, sondern unsere Sicherheit lösen wir, indem wir das zu unserer aller gesellschaftlicher Sache machen. Und da haben wir noch ein paar Schritte zu tun.
Ja, gerade daran anschließend, es wurden jetzt extrem hohe Summen schon in den Raum geworfen, die EU will massiv aufrüsten. Was sind jetzt aber die wichtigsten ersten Schritte? Sie haben es gerade schon angesprochen, Geld allein reicht nicht. Was sind jetzt die ersten elementaren Schritte, um ja Europa besser aufzustellen?
Und nicht? Also wenn wir erstmal vom Deutschen ins Europäische gehen, wir haben eine Reihe europäischer Staaten und wir sehen eine Spaltung Europas. Wir sehen eine Reihe europäischer Staaten, die anders als wir Deutsche sagen, wir müssen unsere Widerstandsfähigkeit erhöhen. Das sind die Finnen, die Schweden, die ihre Neutralität aufgegeben haben. Schweden seit 1648. Und wir haben die baltischen Staaten, die schon vor 15 Jahren mit täglichen Grenzverletzungen gelebt haben. Die geben 5-6% ihres Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung aus. Das ist für sie aber keine Geldsache, sondern es ist eine Frage der Wehrhaftigkeit der Gesellschaft. Die Südeuropäer, insbesondere Portugal, Spanien und Italien, haben ganz andere Herausforderungen. Die haben Migrationsdruck und vor allen Dingen Klimaanpassung und fühlen sich nicht ernst genommen in der Mitte und in Nordeuropa, während dem die Mittel- und Nordeuropäer sich im Süden nicht ernst genommen fühlen. Das heißt also, es ist auch eine Scharnieraufgabe, die wir Deutschen da übernehmen sollten, gemeinsam mit Frankreich, und sehr stark auch auf die Sorgen im Osten Europas hören. Wenn Europa sich da wirklich gut aufstellen will, ist es auch eine Frage der Einstellung und nicht, dass jetzt Europa 800 Milliarden Euro aufbringt, 150 Milliarden aus EU-Beiträgen, 650 Milliarden aus Mitgliedsbeiträgen, sondern es geht auch darum, ich sag mal, dass Schulklassen wissen, dass Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung kein Geschenk ist. Dass, wie Herr Guldimann vorhin sagte, andere Regionen der Welt, jede Generation ein, zwei Kriege und Konflikte erlebt, wie wir bis 45. Wenn man von 1865 bis 1945 geht, sind genauso 80 Jahre wie von 45 bis heute. Da waren drei Kriege, 66, 70, 14, 45, vier Kriege. Und davor, wenn Sie immer 80 Jahre zurückgehen, das heißt also, wir haben eine Ausnahmezeit. Und die Aufgabe muss sein, dass Europa wenigstens auf den Grundlagen des Zweiten Weltkriegs, auch 1648, will ich auch sagen, und auf der Grundlage der Charta von Paris, Bündnisfreiheit und Unverletzlichkeit der Grenzen, begreift, dass die Ukraine uns Zeit gewinnt, dass sie uns schützt und dass es kein Krieg Russlands gegen die Ukraine, sondern ein Koalitionskrieg ist, den Russland mit China, Iran, nordkoreanischer Unterstützung führt. Und wenn das in Europa begriffen wird, dann wird man vielleicht auch die ganzen Fragen, die wir mit Klimaanpassung, mit vernünftigen sozialen Grundlagen, also dass man quasi die Sozialsysteme kompatibel macht, aber auch die ganzen Fragen europäischer Bürokratie ganz anders bewerten, nämlich Sicherheit zuerst, Forschung und dann Schutz von Außengrenzen, aber auch Wertschätzung menschlichen Rechts, dass sich die Menschen gewertschätzt fühlen und dass Europa ein Vorbild ist im Umgang untereinander und nicht, wie wir das in Ungarn erleben, zunehmend in der Slowakei, diese Verrohung, wie wir sie übrigens auch in der deutschen Debatte zunehmend haben, wenn ich an den Holocaust-Gedenktag denke, über was da abgestimmt wurde im Bundestag.
Tim Guldimann, Sieht das so, die Berner auch so, jetzt Berner als Synonym der gesamten Schweiz, oder?
Ich weiß nicht. Mich zur schweizerischen Position hier zu äußern, naja, die Schweizer geben sich der Illusion hin, die Weltgeschichte rausche immer spurlos an ihnen vorbei. Und deshalb sind sie ja neutral und der Rest interessiert sie nicht. Also ich verteidige hier nicht die Schweizer. Ich bin ja mit dir, Roderich, weitestgehend einverstanden. Ich frage mich einfach in der Debatte, es gibt diese, sagen wir mal, Position der Regierung mit Aufrüstung. Finde ich notwendig, gut, bin da voll dabei. Und gleichzeitig gibt es aber eine Auseinandersetzung in der Innenpolitik in Deutschland, wo es namhafte, ich sage es mal vom Anteil der Wähler und Wählerinnen stimmen, Positionen, die nicht auf dieser Linie sind. Und die Frage ist, wie setzen wir uns mit denen auseinander? Und ich glaube, diese Auseinandersetzung findet aus meiner Sicht zu wenig statt. Es geht ja eigentlich darum, dass von dieser Seite, sei es AfD, sei es Sarah Wagenknecht, sei es, das geht da bis tief ins bürgerliche Lager rein. Es geht auch in Teilen der SPD rein. Ich glaube, die Grünen sind da konsequenter. Position dieser sind Diplomaten statt Granaten. Wir sind für den Frieden, ihr seid für den Krieg. Ihr seid Kriegsgurgeln. Wenn Pistorius von Wehrhaftigkeit, Kriegstüchtigkeit spricht, wird ihm der Mund verklebt. Man darf nicht über den Krieg sprechen. Das ist eine gefährliche Geschichte, aber trotzdem muss man sich mit diesen Positionen auseinandersetzen. Und ich glaube, hier fehlt es an der Debatte insofern, als die Frage ist, es gibt aus diesem Lager die Haltung, wir müssen doch mit Russland sprechen. Im Moment ist Sicherheit gegen Russland. Wir müssen uns doch darum bemühen, dass es in Zukunft eine europäische Sicherheit mit Russland gibt. Wie machen wir das? Es gibt keine Kanäle mehr. Die Brücken wurden eingebrochen. Wir verweigern die zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit mit ihnen, den Dialog mit Russland. Und da habe ich persönlich die Meinung, es ist wichtig, diesen Dialog aufrechtzuerhalten, mit diesen Leuten zu sprechen, wo auch immer, und unsere Position zu vertreten. Das bedeutet nicht, dass wir sie übernehmen. Und es gibt in der deutschen Sprache eine Unterscheidung zwischen Verständnis von und Verständnis für. Ich glaube, wir haben zu wenig Verständnis von, was überhaupt nicht bedeutet, wir hätten Verständnis für, jetzt von meiner Position. Und dass es hier verschiedene Narrative gibt. Und für diese Diskussion ist es zweckmäßig, sich mal zu überlegen, dass die wirkmächtige Interpretation des Narrativs von Putin, und die fällt ja nicht vom Himmel, dieses großrussische Denken, wie das historisch verankert ist, und was es bedeutet, dass die ihre Angst haben, natürlich ideologisch und propagandistisch jetzt bedienen. Aber es gibt eine tiefsitzende Angst in Russland, geprägt vom Zweiten Weltkrieg, von Deutschland, vom Westen, von der NATO. Und das Narrativ, die NATO sei in den Osten ausgedehnt worden, obwohl man es anders versprochen hätte. Was kann man nachweisen? Es war nicht so. Aber trotzdem, ich glaube, diese Auseinandersetzung müssen wir stärker und offener führen, weil sonst fliegt uns das um die Ohren mit dem Erfolg. Halleluja, meine Position, dass Sarah Wagenknecht nicht im Bundestag gelandet ist. Sonst gäbe es zwei solche Parteien, die diese Position vertreten. Ich wäre hier für einen Dialog. Und zwar um auch in der Gesellschaft.
Dialog in der Gesellschaft.
Ja. Also ich bin nicht, also wie gesagt,
die in der Gesellschaft.
In der Abgrenzung voll deiner Meinung. Aber in der Gesellschaft die Ausgrenzung anderer Positionen, ich glaube, wir haben gute Argumente von unserer Position aus, diese Debatte richtig zu führen.
Wenn ich da ergänzen darf oder das gerade aufgreifen darf, das Spannende ist ja, dass wir nicht darüber reden, was die sogenannte Alternative für Deutschland als Alternative bietet, aber auch das Bündnis Sarah Wagenknecht, das jetzt gerade abrutscht, das ist ja nicht der Dialog mit Russland, sondern Das ist tatsächlich ein Angebot, das wir auch in Teilen der SPD und in Teilen der Union finden, weil die das attraktiv finden. Das ist zu beschreiben mit der alten Herzlandtheorie von Mackinder, die Carl Schmitt in den 30er Jahren zur Perfektion gebracht hat. Das bedeutet das Prinzip des Raumes, in dem bestimmte Nationen und Völker leben, die sich nicht verschieben lassen. Starke Nationen sind die Nationen, denen das Recht folgt und die dem Recht nicht folgen müssen. Führung zeichnet sich für Carl Schmitt aus, dass die Führung das Recht bestimmt und nicht dem Recht folgen muss. Das erleben wir aktuell in Russland, wir erleben es zunehmend in den USA. Und was die AfD anspricht und gewählt wird im Osten von über 40%, in Sachsen beispielsweise, das ist raus aus der NATO, raus aus der Europäischen Union, raus aus dem Euro. Wir brauchen die europäischen Partner nicht, mit denen wir über die römischen Verträge, über die Vergemeinschaftung von Kohle und Stahl in die Aussöhnung über die Gräber gekommen sind, sondern es reicht deutsche Ingenieurskunst und es reichen russische Ressourcen, weil wir dann gemeinsam nicht mehr abhängig sind von der Westbindung, von den dekadenten, raumfremden oder raumfernen Mächten wie die USA. Das ist dahingehend hochinteressant, weil das mal das Prinzip war, von Bismarck begonnen, dann pervertiert durch Wilhelm II und noch mehr pervertiert ab 1940 durch Hitler, indem man gesagt hat, zwischen 1870 und 1940 eine ganz enge Kooperation mit Russland, die dazu geführt hat, dass man sogar Uljanow zu Lenin gemacht hat und dann aus Dankbarkeit dafür die Weimarer Republik die Sanktionen des Versailler Vertrages umgehen konnte, dank der Sowjetunion und damit die Panzerwaffe aufgebaut wurde. Also der Leopard 2 und der T-90 Kampfpanzer haben dieselben Wurzeln in den 20er Jahren. Rapallo 1928-32, dann der Ribbentrop-Molotow, das Abkommen, das eher kulturell wissenschaftlich war, das dann im Hitler-Stalin-Pakt ideologisch noch verbrämt wurde und bis 1940 junge Offiziere und junge Beamte an diesem deutsch-sowjetischen Austausch gearbeitet haben, die dann 30 Jahre später, 1968, weitestgehend entnazifiziert am Mannesmann-Röhrengeschäft gearbeitet haben. Das fiel ja nicht vom Himmel, sondern es ist eine lange Linie, wenn man noch Clausewitz 1812, Befreiung des Zarenregimes von oder der Zarenregierung von Napoleon gesehen hat. Und Clausewitz hat das Buch vom Kriege geschrieben und dabei auch etwas gemacht, was Russland sehr beherzigt, nämlich dass der Krieg die zusammengefasste Kraft einer Gesellschaft ist, eben nicht nur des Militärischen, sondern alles, der gesamtgesellschaftliche Stoß gegen den Gegner, womit wir bei hybrider Bedrohung, hybrider Kriegsführung sind. Und dieses Denken ist natürlich in Teilen verankert. Wir Bingener und Wehner von der Frankfurter Allgemeinen haben das 23 die Moskau-Connection genannt, die über Energiezusammenarbeit und kulturelle Zusammenarbeit SPD und Union Nord Stream 1 umgesetzt und dann Nord Stream 2 gebaut haben. Also es gibt diese Alternative, aber die wird jetzt nicht in der Bevölkerung als solche Alternative gesehen, aber sie wird ausgenutzt von der AfD und ihren Ideologen und sie bieten einen anderen Ansatzpunkt. Den bestreite ich nicht. Der hat nur den riesen Nachteil, dass der Albtraum, den ich vorhin ansprach, für die Länder dazwischen wieder hochkommt, weil sie sich eben wieder als Objekte deutscher und russischer Politik fühlen. Und deswegen bedeutet für mich Frieden eben nicht Waffenstillstand oder ein Zustand einer vorsichtigen Aussöhnung, sondern bedeutet immer Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Und um das ganz konkret wiederzubringen, das ist das, was die Charta von Paris 1990 auf den Trümmern des Eisernen Vorhangs geleistet hat. Und wenn uns das in der Innenpolitik, in der innenpolitischen Debatte bewusst ist, dann merkt man auch, wie fehlerhaft es ist, jetzt über russisches Gas zu sprechen, weil es die große Sorge bemüht der Länder dazwischen und weil es die Amerikaner plötzlich in ein Licht drückt, dass wir alle sagen, naja, bei Putin wissen wir, was wir haben, bei Trump um Gottes Willen, so dass man dann auch dadurch von Amerika wegkommt, vom Transatlantik wegkommt und dann eben an diese in Anführungsstrichen Aussöhnung mit Russland denkt, was eine sehr gefährliche Verführung ist, weil es die Länder dazwischen, einschließlich Ukraine und Weißrussland, Belarus, wieder in die alten Abhängigkeiten bringt, genauso wie jetzt Ukraine und Belarus in diesen Abhängigkeiten sind.
Was macht Sie denn optimistisch oder sagen wir mal vorsichtig zuversichtlich, dass Ihre Partei gegen all diese Schwingungen oder auch Ideen immun ist. Also ich glaube, wenn ich mich hier umgucke und uns auch, wir sind groß geworden mit einer CDU, da war die Westbindung gesetzt. Ja. Das war Adenauer, das war alles eindeutig, da waren keine großen. Und ich habe mir in Vorbereitung dieses heutigen Abends einfach mal ein paar Namen aufgeschrieben und Sie haben ja schon die Moskau-Connections. Die, bei mir heißt die Baku-Connection, weil in Baku sich seit Jahren auf unterschiedlichsten Ebenen CDU und SPD-Leute sich mit Putin-Vertrauten treffen. Mit dabei gehört Herr Bareis hier, in Bezirksvorsitzender der CDU hier. Vielleicht kennen Sie noch Otto Hauser, der letzte Regierungssprecher von Helmut Kohl. Ronald Pofalla, Ex-Kanzleramtschef, lange Bahnmann. Armin Laschet sagt mir, ich sage es jetzt mal so, ich hatte es Ihnen gesagt, ich habe mit ein paar Kollegen in Berlin telefoniert und die Version wurde mir von zwei Leuten unabhängig voneinander bestätigt. Entweder der Büroleiter oder jemand anders soll Laschet sinngemäß an den Schreibtisch angekettet haben, damit er nicht in den Flieger nach Baku einsteigt. Der wollte unbedingt da mit hin. Dann haben wir die Ostministerpräsidenten. Da haben wir einen Ministerpräsidenten in Bayern, Herr Söder, der vor der Bundestagswahl, Sie haben es alle mitbekommen, kübelt aus allem, was er kann, gegen die Grünen. Da habe ich mich auch mal mit ein paar CDU-Leuten zusammengesetzt und gesagt, Leute, ist das nicht ein bisschen doof? Ihr werdet vielleicht mit den Grünen demnächst was machen müssen. Und da sagen die mir unisono, es geht doch gar nicht um die Heizung oder um irgendwelche Ökothemen. Der Söder will verhindern, gemeinsam mit den Ministerpräsidenten der Ost, von den Ost-CDUlern, dass die nächste Bundesregierung Taurus an die Ukraine liefert. Das schafft er mit einer Koalition zwischen Sozialdemokraten und Christdemokraten, aber er verhindert das nicht mit einer Koalition mit den Grünen. Und wenn Sie jetzt mal vielleicht heute Abend oder morgen ein bisschen rumgoogeln und so weiter, und da finden Sie diverse Hinweise, worüber im Moment gesprochen wird. Sie werden viel detaillierter darüber vielleicht Auskunft geben können. Das Wort Taurus ist im Moment in den Koalitionsgesprächen bisher nicht gefallen, meines Wissens. Und schon fühlt man sich ein wenig bestätigt. Will sagen, was macht uns so optimistisch, dass die nächste Regierung, die von zwei großen Parteien, die historische Verdienste für die Bundesrepublik Deutschland hat, dass die nicht in diese Nummer fallen, wir müssen ja Putin etwas bieten, damit wir wieder ins Gespräch kommen und so weiter und so fort.
Beide Parteien oder alle drei Parteien haben ihre Herausforderungen. Die SPD hat Pistorius, der im Sinne von Helmut Schmidt sehr klar ist. Schmidt hat seine Kanzlerschaft verloren, weil er für den Doppelbeschluss war. War nicht der einzige Grund, aber er ist da gestanden und die SPD ist ihm nicht gefolgt. Die FDP ist damals aus anderen Gründen aus der Koalition ausgestiegen. Pistorius darf das, den Begriff Kriegstüchtigkeit nicht mehr verwenden in einer neuen Koalition. Aber das, was er sagt, dass wir uns vorbereiten müssen, dass Russland schneller als in 5 bis 8 Jahren, vielleicht schon in 2 Jahren unsere Schwäche ausnutzt, weil wir noch ein bisschen Zeit brauchen, wieder stark zu werden, da liegt Pistorius sehr richtig. Und da er weiter Verteidigungsminister bleiben wird, hört man und höre auch ich, wird das ganz gut sein. Und das Zweite ist, dass wir in der Union, ich kehre lieber vor der eigenen Tür, uns eben klar machen, dass eine Reihe von wenige, eine Minderheit, aber eine Reihe dieser eben sagen, es gilt die Stärke des Rechts nicht so, weil Putin das Recht des Stärkeren vertritt, aber sie glauben eben daran, dass man mit Angeboten, so wie seinerzeit mit Nord Stream 2 und Minsk 1 und Minsk 2, Putin einen Anreiz setzen könnte, es bei der Ukraine zu belassen. Putin musste bisher keines seiner Kriegsziele aufgeben und das große Ziel, Amerikaner raus aus Europa, Nuklearwaffen weg und alle früheren Warschauer Paktstaaten raus aus der NATO, das ist schriftlich niedergelegt. Dieses Ziel hat er immer noch nicht aufgegeben und Trump bringt ihn von Woche zu Woche näher an die Erfüllung dieses Ziels. Was macht mich zuversichtlich? Dass in der Union ausreichend Kräfte sind, ähnlich wie in der SPD, die das Thema Westbindung und das Thema Frieden definieren über Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung. Nur, dass wir, ich sag mal, Widerspruch aus Loyalität leisten müssen, wie ein Kirchenwissenschaftler 2009 in seinem ebennamigen Buch Mertes geschrieben hat. Widerspruch aus Loyalität, das hat er über den Missbrauch in der Kirche geschrieben. Aber ich glaube, wir müssen auch in den staatstragenden Parteien, die Grünen ausgenommen, Widerspruch aus Loyalität leisten, damit wir nicht in ein Fahrwasser kommen, das Deutschland isoliert. Und Frankreich hat heute gerichtlich eine Maßnahme getroffen, die vielleicht nicht auf die Zustimmung von Vance trifft, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus dem bürgerlichen Lager die Präsidentschaft von Macron weiter fortsetzen wird, ist damit gestiegen. Wenn wir Deutschen also uns nicht isolieren wollen, wie das in den letzten 3 Jahren war durch die Tallinn-Initiative, weil Deutschland und Frankreich am Anfang in der Ukraine-Unterstützung extrem zurückhaltend waren, haben andere Staaten da versucht, mehr zu machen, bei weitem aber nicht mit derselben Wirtschaftskraft. Wenn wir also hier daraus lernen, auch aus der Zurückhaltung der letzten 3 Jahre und den Fehlern, die Angela Merkel zwischen 2008 Georgien und 2017 Verträge Nord Stream, aber davor Minsk I und Minsk II gemacht haben. Wenn wir daraus lernen, bin ich sehr optimistisch. Das bedarf aber wirklich starker Anstrengung und auch bei denen, die kritisiert werden, das Verständnis, dass das, was Union und SPD seit dem Godesberger Programm seit 1957 und die Union seit 1949 auszeichnet, dass Frieden eben mehr ist als ein Waffenstillstand, so haben wir auch die Stalin-Note und deutsche Neutralität 1952 überwunden, sondern dass wir sagen, Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung gilt auch für die Ukraine und alle, die Teil dieser Ordnung werden wollen, für die müssen wir dieses Europa öffnen. Und dann stimmt mich zuversichtlich, was wir gerade in der Türkei sehen, ein Land, das wir vor 20 Jahren sträflich vernachlässigt haben, eine privilegierte Partnerschaft anboten und Länder wie Zypern oder Bulgarien und Rumänien, die nicht so weit waren wie damals die Türkei, in die EU aufgenommen haben und die Türkei vor den Kopf stießen. Wir müssen also die Europäische Union, unser Europa, nicht als ein Agrareuropa begreifen oder ein Europa des christlichen Abendlandes, sondern als einen geopolitischen Faktor, eine geoökonomische Potenz, die offen ist auch für andere weltanschauliche Strömungen, aber den Oberbegriff hat Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung, eine gewisse Wehrhaftigkeit, Diplomatie und Stärke, wie Frau Baerbock das immer sagte, die vielgescholtene, die Diplomatie wählen, aber eben auch stark sein, Softpower und Hardpower kombiniert. Also wir müssen eine smarte EU haben. Und das stimmt mich dann zuversichtlich, wenn die Erwartungshaltung der anderen europäischen Staaten, Entschuldigung, ist jetzt zu lang, auf Deutschland stärker formuliert werden, dass dieses Deutschland begreift, es reicht nicht mal eben, das Weimarer Dreieck wieder zu beleben, wie wir das gerade hören.
Herr Gullimann, Sie haben gerade gezuckt etwas.
Ja, also ich glaube, das Problem ist viel größer und viel umfassender. Wir sprechen im Moment über die Verteidigungsfähigkeit gegenüber Russland. Klar, sehr wichtig, unmittelbar, gefährlich, voll einverstanden. Ich glaube, im Moment sind wir in einem welthistorischen Umbruch, der viel schlimmer ist und viel gefährlicher ist, der darin besteht, dass der Anspruch, ich sage nicht die Realität, der Anspruch einer regelbasierten internationalen Ordnung gekippt wird. Und dass wir heute zusehends in eine Weltpolitik reinkommen, die von autoritären Regimen geprägt ist, von China, USA, Russland, und die bestimmen, was Sache ist. Und die Frage ist, inwiefern besteht die Möglichkeit, dass Europa sich überhaupt als das, was es ist, eine Wertegemeinschaft, darin behaupten kann. Und da bin ich sehr skeptisch, ob das gelingt. Ich muss einfach sehen, die Gefahr ist nicht so sehr Russland aus meiner Sicht, sondern die Gefahr ist eine Konfrontation in der Weltpolitik zwischen China und den USA, zwischen zwei Mächten, die voll auf Macht aus sind. Auf Macht, die begründet ist auf Technologie, auf Kapital, auf Rüstung und vor allem auf Informationstechnologien. Was uns da um die Ohren fliegt, das wird furchtbar. Punkto Beherrschung der öffentlichen Meinung über soziale Medien, potenziert über was noch möglich ist, über KI, monopolisiert durch ein paar Firmen in Silicon Valley, wo vielleicht die Chinesen dann irgendwann mithalten können. Die Russen kriegen das sicher nicht hin. Und die Europäer stehen da in der Mitte. Und die Frage ist dann, was heißt das? Inwiefern, und da liegt ja die Gefahr, und du hast es angesprochen, so quasi die Wischiwaschi-Position, ein bisschen Kooperation und schauen, wie wir uns da pragmatisch anpassen. Nein, ich glaube, die Entscheidung ist, was sind die Möglichkeiten dessen, was demokratischer Rechtsstaat, Menschenrechte, regelbasierte internationale Ordnung, das sind die Grundsätze, an die wir glauben. Inwiefern ist es möglich, durch europäische Politik, die global, zumindest für uns, zu verteidigen? Und ich habe irgendwie den Eindruck, wir sind uns nicht bewusst, dass die Aufgabe von Europa ist, quasi Gralshüterin dieser Werte in einer kommenden Eiszeit zu bewahren und zu erfüllen. Weil das, was hier passiert weltpolitisch, da ist entscheidend, dass wir sagen, bis hier und nicht weiter. Wir müssen nicht pharisäern und den Leuten versuchen, die Menschenrechte zu erklären, sondern wir müssen sicher sein, dass Europa selbst nicht diesen Kräften zum Opfer fällt. Und das ist eine innere Auseinandersetzung. Das ist AfD, das ist Le Pen, das ist Ungarn, das ist alles, was im Moment in der Europäischen Union passiert. Und das ist viel mehr für die Sicherung von Friede und Stabilität in Europa, weil darauf fußt es. Einfach zu verstehen, was der Rechtsstaat ist, was die Prinzipien der Aufklärung sind, dass Wahrheit mit Füßen getreten wird im Moment und das auf globaler Ebene und wir da wenig, vielleicht mit gewissen Regulatoren der EU gegenüber den Tech-Unternehmen in den USA, das sind die einzig kleinen Hoffnungen, dass wir wenigstens das in Europa bewahren können. Und ich glaube, Stabilität und Sicherheit und Friede in Europa hängt vor allem davon ab, gelingt es uns, Europa auf dieser Wertegrundlage zu stabilisieren und in die Zukunft zu verteidigen. Nicht, dass wir damit Weltpolitik machen. Ich glaube, das können wir vergessen gegenüber China und den USA.
Aber genau dieses Unterfangen wird doch extrem kompliziert. Nehmen wir den heutigen Tag. Sie haben es vielleicht alle mitbekommen. Le Pen ist wegen Veruntreuung von EU-Geldern zu 4 Jahren Haft verurteilt worden. Sie darf 5 Jahre kein politisches Amt bekleiden. Ich wette, die Kommentarlage vielleicht morgen geht noch in deine Richtung mit klarer Rechtsstaat. Rechtsstaatliche Prinzipien sind vor der Politik. Das dauert 3-4 Tage, dann wird die Kommentarlage in Europa heißen, dass das politisch vielleicht ein bisschen unklug ist. Man hat da jemanden geopfert und so weiter und jetzt wird sie Jeanne d'Arc 2.0 spielen können und man wird und so weiter. Ich will sagen, wir leben seit Jahrzehnten eine Politik, inklusive Medien, die alles von allen Seiten, anstatt mal klar zu sagen, nein, es ist richtig, dieses Urteil, ein unabhängiges Gericht hat die Fakten bewertet, Recht gesprochen, Ende aus die Debatte. Und ich wette, wir werden, die französische Gesellschaft, aber auch die deutsche und alle anderen, werden darüber debattieren, war das jetzt politisch klug, ja oder nein?
Bullshit.
Ja, nein, gut.
Es geht darum, wir verwischen die Begriffe. Wir sprechen zu viel von Demokratie und zu wenig von Rechtsstaat. Demokratie ohne Rechtsstaat ist wertlos. Dann entscheidet einfach die Mehrheit. Und es ist ganz wichtig, hier die Grenzen zu verteidigen. Überhaupt ist die öffentliche Debatte der letzten Jahrzehnte viel zu stark von Toleranz als positiv und nicht von Abgrenzung, Verteidigung dieser Prinzipien geprägt. Und ich möchte ein Beispiel nennen. Sie erinnern sich ja alle, Ende Januar, Bundestag, Friedrich Merz, 2 Vorschläge. Ein Appell bisschen im Hinblick auf die Wahlen, zur Anpassung der Flüchtlingspolitik und dann noch ein Zuwanderungsgesetz. Und dann hat Friedrich Merz das durchgebracht, den Antrag. Und in der CDU gibt es ganz wenige. Du bist einer der ganz wenigen.
Leider, ja.
Und zwar einer, Roderich, hat Ich meine, er wurde wieder gewählt. Es gab ganz wenige, die nicht mehr gewählt werden mussten, die gesagt haben, bis hier und nicht weiter. Und dieses bis hier und nicht weiter ist das, was heute fehlt. Und das hängt damit zusammen, dass wir eine politische Debatte haben, die geprägt ist von Glauben, Meinen, im besten Fall Wissen. Sie ist nicht geprägt, und da zitiere ich Hannah Arendt, Urteilen, mit dem eigenen Urteil Position einzunehmen und dafür gerade zu stehen und Verantwortung zu übernehmen. Und das ist das, was fehlt. Das fehlte in Deutschland 1933, zu urteilen. Und das ist jetzt wieder gefragt, unabhängig von den Konsequenzen. Einfach in der Überzeugung, um welche Werte geht es, die jetzt zur Disposition stehen. Und hier nicht Kompromisse einzugehen. Ich glaube, das ist für mich die zentrale Verteidigungslinie, sowohl im Innern gegenüber der Rechten als auch im Außen gegenüber Trump und Konsorten. Nicht, ja, ein bisschen schauen und machen wir doch einen Kompromiss und sind wir realistisch und bla bla. Nein. Und vielleicht geht man unter damit. Ja, okay. Churchill ist nicht untergegangen damit. Ja.
Das ist ein Stichwort. Wir brauchen einen Churchill-Moment, oder?
Nicht seinen Kolonialismus, bitte. Nee,
und nicht so viel Gin Tonic. Ne?
No.
Manchmal.
Ja.
Um mal die Frage vielleicht oder den Blickwinkel mal wieder ein bisschen nach außen zu werfen. Der Hintergrund dieser ganzen Debatte jetzt auch um europäische Verteidigung sind ja vor allem auch Szenarien für die Zukunft, dass nach einem möglichen Waffenstillstand, möglichen Frieden in der Ukraine, wie auch immer, der dann aussehen soll und gesichert werden soll, Russland ein NATO-Mitglied angreift. Das sind ja oft Szenarien, es wird gesprochen von 3 bis 5 Jahren oder auch bis 7 Jahren. Herr Kiesewetter, Sie gehen durchaus von einem kürzeren Zeitpunkt auch aus. Und es geht ja auch ja in der Debatte oft um Ostestland, um die Stadt Narva, welches Zentrum einer russischen Minderheit in Estland bildet. Und die Befürchtung liegt eben nahe, dass Russland mit diesem Narrativ, eine russische Minderheit zu befreien, vordringen möchte, angreifen möchte. 2024 hat die USA schon gesagt, die eigene Sicherheit werden sie definitiv nicht für Ostestland aufs Spiel setzen. Bei mir wirft es durchaus viele Fragen auf. Also zum einen, was machen wir damit in Europa? Was müssen wir da tun? Aber auch zum anderen, was impliziert das für die ganze NATO eigentlich? Um mal wieder hier den Blick nach außen jetzt zu werfen.
Frau Knobloch, der große Vorteil der NATO ist, dass egal ob kleines Land oder großes Land, alle dieselben Rechte und Pflichten haben, gleichwohl die Amerikaner ganz andere Möglichkeiten nutzen und haben und das manchmal auch ausspielen. Aber für Europa war es immer wichtig, diejenigen, die in die NATO gingen, dass sie dieselben Rechte und Pflichten haben wie die alteingesessenen Mitglieder. Und so haben ja schon kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Polen, damals noch die Tschechoslowakei und die Ungarn einen Beitrittsantrag zur NATO gestellt. Das war damals die Bundesrepublik Helmut Kohl, der gesagt hat, mal langsam, erst brauchen wir, Wörner war damals NATO-Generalsekretär, der auch Abgeordneter aus Baden-Württemberg mal war, erst brauchen wir ein Einvernehmen mit Russland. Da wurde der NATO-Russland-Rat gegründet, dann wurde ein NATO-Ukraine-Rat gegründet. Und dann wurde diesen Ländern gesagt, ihr müsst erst mal das 2%-Ziel erfüllen. Das ist ein ursprünglich deutsches Ziel. Nur diese Länder waren so darauf aus, dass sie Sicherheit brauchten, auch wissend, was gerade in Russland damals passierte, also die Demokratie ohne Rechtsstaat, wie Tim, du es gerade gesagt hast. Da hatte man zwar Demokratie, aber keinen Rechtsstaat und alle haben gemacht, was sie wollten und die konnten mehr machen, die mehr Geld gescheffelt haben und es war unsteuerbar und dann kam Putin zurück. Und diese Entwicklungen, die schon 93, 94 sich abzeichneten, hat diese Länder ja näher gebracht. Das heißt also, diese Länder hatten ein Schutzversprechen an die NATO. Und und die NATO hat ihnen auch ein Schutzversprechen gegeben. Es ist also nicht eine Ausdehnung der NATO gewesen, sondern ein Wille dieser Länder, in diesen Schutz zu kommen. Und das ist jetzt alles
dahin.
Das gibt's nicht mehr. Die Amerikaner ziehen Technikexperten für bestimmte Luftverteidigungstechniken aus einem NATO-Hauptquartier in Belgien ab. Die Amerikaner spekulieren öffentlich darüber, ob die Führung, die militärische Führung der NATO noch durch einen amerikanischen General geleistet wird. Und es ist nur eine Frage der Zeit, die Debatte haben wir ja gerade, diese amerikanischen Flugzeuge, F-35, dass auch die nukleare Teilhabe aufs Spiel gestellt wird. Und genau das, was Sie sagen, Frau Knobloch, dieser Elbridge Colby sagte mir, we won't risk our security for the sake of East Estonia. Das hat er mir im April letzten Jahres gesagt. Jetzt wird er stellvertretender Verteidigungsminister. Ein Hexer denkt genauso. Ein Verteidigungsminister, der wahrscheinlich durch gute Spenden, so wie Witkoff auch zu seinem Amt gekommen ist, wo also Loyalität zählt und nicht Kompetenz und Loyalität falsch verstanden wird. Das ist ein ganz heikler Punkt. Und was bedeutet das? Meine Damen und Herren, wir stehen da vor einem Umbruch oder einem Schreddern, dass plötzlich wir in Europa nicht mehr das Schutzversprechen der Amerikaner mit möglichen Nuklearwaffen haben, sondern dass Länder wie Polen und die skandinavischen Staaten, die auch Kernkraftwerke haben, überlegen, ja, was machen wir denn, wenn Frankreich nicht in der Lage ist, diesen Schutz zu übernehmen, um unsere Erpressbarkeit zu verringern. Und da gibt es natürlich das Modell, Russland aufzuzeigen, Verhandlungen und Stärke. Aber da Russland bisher überhaupt nicht einlenken musste und so viele Zugeständnisse schon von Trump bekommen hat, keine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine, freie Herrschaft über die Bodenschätze in den besetzten Teilen, die Amerikaner herrschen über die Bodenschätze in den noch ukrainisch dominierten Teilen und keine NATO-Truppen dort. Mehr kann er sich ja gar nicht wünschen, um sich selber zu schonen. Und das bedeutet, dass wir wahrscheinlich eine nukleare Rüstung bekommen werden, wo wir es nicht geahnt hätten. Und das wäre aus deutscher Sicht fatal, weil wir selber darauf im 2+4-Vertrag und im Nichtverbreitungsvertrag verzichtet haben. Also auch das, woran wir immer geglaubt haben, wir haben Nuklearschutz, wir wollen keine Nuklearmacht werden, auch wegen unserer Geschichte und allem. Plötzlich hängen wir dazwischen. Frankreich Nuklearmacht, dann vielleicht Polen, eine europäische Lösung. Dann muss uns daran gelegen sein, dass wir eine Art europäische Lösung bekommen, damit wir noch Einfluss gewinnen, damit wir als Deutsche nicht dann Objekte sind. Und insofern liegt jetzt ganz viel an kluger Diplomatie zu schauen, dass nicht ein irrlichterndes, schnelles nukleares Wettrüsten in Europa stattfindet, sondern dass dies koordiniert wird, sei es von einer europäischen NATO, also dem Rumpfteil, der noch übrig bleibt, wenn die Amerikaner sich zurückziehen, weil die Strukturen stehen, da sind die Briten sehr stark, oder haben wir die Chance, indem wir etwas ganz anderes machen, nämlich mit den noch verbliebenen freien Medien, die nach Russland wirken, der russischen Bevölkerung klarzumachen, wie sie ausgebeutet, ausgehöhlt, zerstört werden, wie Hunderttausende in Haft sind. Ich halte das für illusorisch, aber diese Überlegungen gibt es auch. Russland ist durchdekliniert, eine Diktatur ohne Chance auf Freiheit und Befreiung. Es ist ein Kolonialstaat. Es sterben dort die ethnischen Minderheiten. Und das ist die Angst der Esten, Letten und Litauen, dass sie dann auch wieder als Minderheiten in der Russischen Föderation missbraucht werden, wie jetzt die Tschetschenen, die Dagestani, die Buryaten, die Nenzen und viele andere mehr. Also kommt auf uns zu, dass wir das Wohlstandsversprechen, das wir hatten, 4-6 Wochen Urlaub, noch ein paar andere Annehmlichkeiten, dass wir diesen individuellen Wohlstand, wenn wir ihn halten wollen, ergänzen müssen durch einen gesellschaftlichen Wohlstand, zum Beispiel durch die Ausweitung eines Freiwilligendienstes, vielleicht irgendwann mal auch zu einer Pflicht, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Reserve militärisch, dass wir Wehrhaftigkeit zeigen. Den Schweizern braucht man das nicht sagen, den Schweden und Finnen auch nicht. Ihre Neutralität hieß nicht Wehrlosigkeit, im Gegenteil. Die waren viel wehrhafter als wir. Dass wir also von diesen Ländern lernen und begreifen, dass wir keine Sicherheit auf Pump machen können, sondern mit großem, starken Engagement. Und jetzt, wer sagt es der Bevölkerung? Und das ist, glaube ich, die Aufgabe eines Bundespräsidenten und eines Bundeskanzlers. Merkel hat es nie gemacht.
Gauck hat es gemacht. Da wollte ich gerade drauf.
Gauck hat es
gemacht. Politische Führung.
Gauck hat es gemacht.
Wir brauchen politische Führung auch, um dein Argument zu bringen. Wir müssen für unsere Werte stehen. Ende aus.
Aber ich glaube, um klar zu machen, es gibt keine nationale, sondern nur eine europäische Sicherheit.
Genau.
Und das ist noch nicht wirklich durch.
Genau. Auch nicht in unseren Köpfen.
Ja, wir diskutieren immer über nationale Sicherheit. Und es gibt ja den Weckruf des 24. Februar 2022. Die Frage ist, ob wir weiterschlafen, trotz des Weckrufs. Und dieser Weckruf, was da passiert ist in der Ukraine, wir waren überrascht und stellen viel zu wenig fest, dass das nicht Überraschung, sondern Bestätigung war in Osteuropa. Mhm. Die hatten nie Illusionen über die Russen. Wir hatten Illusionen. Und diese Bestätigung ist eigentlich die Ausgangslage dafür, dass wir eine europäische Politik mit Mittelosteuropa machen müssen. Denn in Frankreich hieß das mal mourir pour Danzig. Was interessiert mich Danzig in den 30er Jahren? Das ist eine ganz gefährliche Überlegung. Das heißt, die europäische Solidarität dahin zu treiben, dass die Menschen auch verstehen, es geht um ihre Sicherheit im Baltikum. Und zum Baltikum, du hast es angesprochen, die Frage der russischen Minderheiten. Ich glaube, da hätte ich mir eine viel kritischere Haltung gegenüber diesen Staaten gewünscht, die die russischen Minderheiten gezwungen haben, ihre Sprache zu lernen. Also in der Schweiz können 0,5% der Bevölkerung die Rätoromanen in ihrer Sprache ans Bundesgericht. In Estland, Lettland, Litauen können Minderheiten in der Größe von 30, 40, in Riga sogar über 50% in ihrer russischen Sprache nicht ans Gericht. Und das ist ein Einfallstor, weil es nicht gelang, diese russischsprachigen Balten in ihre Identität in die Nation reinzuholen und ihnen zu verstehen, das ist ihre Nation. Ich glaube, hier waren wir zu wenig kritisch.
Darf ich mal ein bisschen Optimismus versuchen? Wir haben durch Donald Trump eine Politik in Deutschland in wenigen Wochen umgesetzt, die war über Jahrzehnte undenkbar. Mit einer Zweidrittelmehrheit wurde wirklich ein Konsens erzielt, was gemacht werden muss. Wir haben bei der Europäischen Union, auch wenn man diese 800-900 Milliarden, die dann von der Leyen generiert, kann man wieder zerpflücken und sagen, da ist viel, viel Rhetorik dahinter. Kann man nicht davon ausgehen, dass mittlerweile sehr wohl ein Großteil auch der Bevölkerung begriffen hat, um was es geht, sodass auch vielleicht eine zukünftige politische Führung mit konsequenter und gut erklärter Politik sehr wohl unangenehme Positionen vertreten kann und sagen kann, ich schaue jetzt nicht auf die nächste Umfrage, sondern wir ziehen das durch. Wir sind auf 4 Jahre gewählt. Die nächste Wahl ist dann, sind wir mal optimistisch, dass alles schneller geht, in 3, 3 Vierteljahren. Und danach ist es mir erstmal egal. Wir ziehen jetzt eine konstante und konsequente Politik die nächsten 3 Jahre durch. Warum eigentlich nicht? Und dass man dann auch sagt, in anderen Bereichen haben wir sehr oft diese Koalition der Willigen, dass wir dann halt auch irgendwelche Wege finden und sagen, Viktor Orban, das war es. Und wenn wir dann, und das wird dann hier in dieser Region dann auch schwierig, dann muss man den Autozulieferern sagen, ja, vielleicht könnt ihr nicht mehr das Audi-Werk in Ungarn so beliefern, wie er es jahrelang gemacht hat. Es bricht etwas weg. Aber für Frieden, Wohlstand und Freiheit. Denkbar, oder?
Es geht viel weiter. Wenn wir Sicherheit in Europa denken, dann heißt das unbedingt mit England zusammen. Ja. Wir haben eine starke Armee, unbedingt mit den Norwegern zusammen. Auf die Schweiz ist kein Verlass.
Noch nicht.
Okay, gut. Sie rüsten, okay. 1% sind sie jetzt. Gut. Aber dass die variable Geometrie der europäischen Integration viel stärker zum Tragen kommen muss, wo Konsens der Willigen gefunden werden kann, um sich nicht blockieren zu lassen von Viktor Orban und Konsorten. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um voranzukommen.
Ich will Ihren ersten Punkt noch aufgreifen. Bevölkerung. Ich glaube, der Bevölkerung ist viel mehr zumutbar, ganz im Sinne von Ingeborg Machbarn. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar. Und ich will es auch aus dem praktischen Erleben als Abgeordneter sagen. Sie wissen doch auch, wenn Sie mit Ihren Abgeordneten reden oder wenn Sie mit Ihrem Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen sprechen, Sie reden ja Klartext. Und ich selber war bei Kolleginnen und Kollegen eingeladen, ich war in über 190 Wahlkreisen bundesweit. Ich habe immer gesagt, bitte keine parteipolitischen Veranstaltungen, bitte immer mit Öffentlichkeit. Und dann kam, ja, aber da kommen doch Störer. Und dann sage ich, wieso sind das Störer? Wir sind für die Störer. Nehmt die mit. Und die spannendsten Diskussionen waren da, wo gestört wurde. wo dann einige, lass die raus und die müssen weg und so, sage ich, nee, solange man noch diesen Prozess des Streits hat, also des Dialogs im Streit, ist das gut. Und ich glaube, diese einfachen Wahrheiten oder wir sollten nicht über, wie wir das bei den Landtagswahlen gemacht haben, ja nicht über die Ukraine reden, die hat eh keine Zukunft und bitte redet nicht mehr über Taurus, das eskaliert gegenüber Russland. Das haben viele in der Bevölkerung nicht verstanden, warum jetzt beispielsweise in der Union von Mai bis September kaum über die Ukraine gesprochen wurde. Und dann kam Scholz und hat gesagt zu einem Spitzenmann der Union, monatelang haben Sie geschwiegen, jetzt kommen Sie wieder mit der Ukraine. Ja, Scholz hat nicht viel gemacht für die Ukraine, aber da hat er recht gehabt. Wir dürfen nicht aus opportunistischen Gründen, weil man glaubt, in den Wahlen ist den Menschen was nicht zumutbar, das verschweigen. Weil dieses Verschweigen belohnen Sie nicht mit Zustimmung gegenüber denen, die verschweigen, sondern dann werden die gewählt, die die einfachen Lösungen anbieten. Das ist das Gefährliche. Deswegen mehr rausgehen, mehr zumuten. Und dann kriegt man natürlich auch Zumutungen, klar, aber es ist Mut drin und den brauchen wir.
Wir hatten im Vorgespräch einen politischen Gedanken, den ich von einem Kollegen von mir aus Berlin letzte Woche gehört habe. Wir haben ja in Polen mit der PiS auch so eine rechtsnational-populistische Regierung gehabt, die sehr, sehr antideutsch argumentiert hat mit Wiedergutmachung für all die Verbrechen etc. Und er hat gesagt, warum machen wir es nicht ein bisschen schlauer und sagen den Polen, hier habt ihr 15, 20 Milliarden Euro, die wir zahlen, die Bundesrepublik Deutschland, und ihr kauft, also das ist alles so ein theoretisches Gebilde, und für dieses Geld kauft ihr in Deutschland und Europa Waffen, um eure Ostgrenze oder wie auch immer die Region besser absichern zu können. Wäre so eine Idee, wo man auch dann die ganze... Tatsächlich glaube ich persönlich, mir gefällt sie nämlich eigentlich, dass man das Verhältnis, das wichtige Verhältnis zu Polen endlich mal positiver und konstruktiver angehen könnte. Wer sowas Stand heute durchsetzbar mit ihrer ganzen politischen Erfahrung, die könnte die nächste Regierung an die Öffentlichkeit gehen mit dem Wissen, 20% AfD, dann haben wir noch 5% BSW und irgendwelche Versprengte oder so. Wir haben dann trotzdem 30%, die ganz, ganz laut schreien, die einen Shitstorm nach den anderen durchziehen und so weiter und so fort. Könnte sowas die nächste Regierung bringen?
Ich würde mal sagen, der Vorschlag hat schon mal Gabriel gemacht. Im Jahr 22.
Ja.
Weil er sich genauso geärgert hat wie ich. Denn ich bin voll dafür. Was haben wir 22 gemacht? Die Polen haben die Bundesrepublik gebeten, die polnische Regierung, PiS-Partei, haben wir natürlich nicht mitgesprochen, hat die Bundesregierung gebeten, eine Zusage zu machen, 600 Kampfpanzer Leopard 2 zu liefern, dann würden sie 600 T-72 alte sowjetische Kampfpanzer an die Ukraine liefern. Das war im März 22. Die Antwort kam im Juli und dann sagten die Deutschen, ihr könnt 20 haben, 2-0. Dann haben die Polen 200 noch was geliefert. Was haben sie dann gemacht? Und das ist genau der Punkt. Die haben für fast 6 Milliarden Euro in Südkorea Kampfpanzer, Schützenpanzer und Haubitzen gekauft, die jetzt alle schon zulaufen, weil die nämlich in Südkorea sehr schnell produzieren. Hätten wir damals gesagt, passt mal auf, ja, wir machen das mit den 600 Panzern. Eure Partei will von uns 1,5 Billionen Euro Wiedergutmachung für die Kriegsschäden haben. Ihr wisst, das machen wir nicht, 2+4 Vertrag, wir brauchen nichts mehr zahlen. Aber wir sind bereit, in einen Rüstungsfonds einzuzahlen, aus dem ihr und die baltischen Staaten nehmen könnt. Und wir organisieren dafür die Luftverteidigung und etwas anderes. Die Idee war da, die war im Raum, ist am Kanzleramt gescheitert. Und ich finde die Idee gut. Ich nehme das auf. Ich finde das gut. Das ist eine Sache, die aus meiner Sicht Vertrauen schafft. Das Gleiche sollten wir allerdings nicht nur bei Rüstung machen, da kommt der alte Abrüstungsfritze durch, sondern wir sollen das auch bei grenzüberschreitender Digitalisierung und grenzüberschreitender Hochschulforschung machen, die von uns finanziert wird und von dort mit genutzt wird. Besseres Investment in Vertrauen gibt es da nicht.
Hm. Herr Gudelmann, wie schätzen Sie das ein?
Ich wünschte mir, man würde in Deutschland mehr Polnisch lernen. Macht niemand. Kein Schwein spricht Polnisch, obwohl es das große Land im Osten. Und die Vernachlässigung, und ich glaube, das war in meiner Sicht der größte Fehler von Olaf Scholz, er hat die polnische Regierung nach dem grandiosen Erfolg im Regen stehen lassen. Und das ist Europa politisch gefährlich. Donald Tusk war stark davon angewiesen, dass er die Deutschen als Unterstützung in innenpolitisch zeigen kann. Er bekam nichts. Und das zeigt sich jetzt in der Präsidentschaftswahl. Es ist einfach gefährlich. Ich glaube, Polen ist für mich, für die europäische Sicherheit und Frieden ganz zentral. Und es wäre zu hoffen, und ich habe da ein bisschen größere Hoffnungen gegenüber der neuen Regierung, dass hier eine Offenheit besteht und zum Tragen kommen kann.
Zu Polen vielleicht noch. Wir hatten im letzten Jahr Tom Binski da, der ist der Gesandte Polens in Berlin, der ist noch nicht Botschafter, weil der rechte Präsident Duda dann sich weigert, die Ernennungsurkunde zu unterschreiben. Der war beim WWF und wir haben ihn gefragt, wie fühlen Sie sich denn auch so mit den Blicken mit André Melnik, der ja mehrfach bei uns war und so weiter, sehr undiplomatisch und so weiter. Und da hat er einfach nur gesagt, liebe Leute, ich kenne den Melnik seit sehr langer Zeit und ob er jetzt Scholz als beleidigte Bratwurst bezeichnet, will er alles dahingestellt haben. Er wisse aber jetzt, wenn er sich André Melnik anguckt, wie er in Berlin arbeiten müsse, wie seine Vorgänger, seine polnischen Vorgänger 1939 in Paris und London gearbeitet haben und wie sie gegen Wände geknallt sind. Und dann haben wir tatsächlich gefragt, inwieweit ist Polen heute, wir reden von, was haben wir heute, 2024 war das, inwieweit ist Polen eingebunden in die Strategie des, in Anführungszeichen, des Westens, sprich Paris, Berlin, London. Und er hat gesagt, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also. Ich denke, weil wir ein bisschen Stille haben, dass wir eigentlich, ich habe auch die, ja, wir könnten es ruhig schon beginnen, dann hätten wir 40 Minuten für Fragen von Ihnen an die zwei Herren. Wir haben zwei Mikros, die hier links und rechts herumgehen. Und dann würden wir einfach sagen, auf Zeichen von Ihnen, starten wir, da vorne links starten wir und dann habe ich die Dame in Gelb.
Ja, hört man mich? Ja, perfekt. Guten Abend. Gabriel Hunzhoff, mein Name. Ich hatte eine kurze Frage zu Grönland. J.D. Vance war da jetzt auch vor ein paar Tagen unterwegs. Wie sehr denken Sie, machen die USA ernst mit Grönland und was würde das für uns und für Europa und für die NATO bedeuten, wenn sie tatsächlich ernst machen?
Bist du zuerst? Ja, ich kann mich nur ärgern über das Fehlen einer massiven Reaktion der deutschen Regierung, der europäischen Regierung gegen diese Anmaßung gegen ein europäisches Land. Da ist eigentlich recht wenig Echo passiert. Ja. Und diese Gauner gehen, soweit sie können. Und wenn man, genauso wie 2014 im Falle der Krim, wenn man nicht reagiert, denkt man, naja, wird ja akzeptiert. Und es ist eigentlich das, was mich erschreckt hat. Nicht so sehr diese groß angekündigten Aspirationen von Trump, das nächste ist vielleicht Panama, vielleicht Kanada oder was auch immer, sondern die Frage, wie man darauf reagiert. Und das hat gefehlt.
Es fehlt auch eine wirklich abgestimmte europäische Position. Einzelne Länder machen das ja. Dass wir sagen, es geht nicht, dass die Amerikaner die Souveränität von Mexiko, von Kanada, von Panama bedrohen. Auch, dass 11 Millionen Menschen einfach nach Mexiko überstellt werden, ohne dass man Mexiko auch nur in Ansätzen Aufnahmemöglichkeiten gibt. Und das Thema Grönland, das hat eine ganz andere Herausforderung. Wenn die Amerikaner sagen würden, das sind russische Forschungsstationen und chinesische Forschungsstationen illegal auf grönländischem Schelf. Wir helfen, dass diese aufgeklärt werden, damit die wieder rausgehen. Wir stärken die Souveränität von Dänemark. Wir haben ja angefangen als Europäer, die Souveränität von Grönland und Dänemark zu beschädigen, indem wir nichts unternommen haben gegen die chinesischen und russischen Forschungsstationen, die durch Zufall immer wieder aufgeklärt werden und wo immer wieder ausgetestet wird in der dunklen Jahreszeit von September bis April. Also dass Amerika nutzt eigentlich unsere Bequemlichkeit aus. Und das sollten wir uns eigentlich noch mehr bestärken, wie Tim, du das gerade gesagt hast, dass wir eine Position haben, dass wir eine Haltung haben. Denn wenn wir das nicht haben, können wir nur darauf bauen, dass die andere Hälfte der grönländischen Bevölkerung, sind nochmal etwa knapp 60.000, die in Dänemark leben, zu einem möglichen Referendum alle nach Grönland gehen und entscheiden, dass sie Teil der Europäischen Union in jeder Hinsicht werden wollen. Dass wir also hier vielleicht noch mithelfen, dass sie sich enger an Europa anbinden und damit Dänemark auch gestärkt wird.
Eine indirekte Frage, oder die da vielleicht drauf passt: Was wird denn passieren? Wir können doch davon ausgehen, dass die US-Regierung das heutige Urteil in Paris gegen Le Pen kommentieren wird. Und zwar, glaubt, gibt es dann endlich, weil Frankreich ja dann tatsächlich eine andere Hausnummer ist als Dänemark, eine einige europäische Position? Ich stimme dir zu. Nein, ich sehe, bei mir ist Dänemark genauso in der Ding. Aber in der aktuellen Politik kann ich mir schon vorstellen, dass einige Leute sagen, ah, lassen wir mal gucken. Und Frankreich ist dann doch die Nummer zu groß. Nee. Oder werden wir in den nächsten 2-3 Tagen Zeugen, wie alle sagen, lass sie reden? Und
es war ja interessant, dass Frankreich anders reagiert hat gegen amerikanische Übergriffe gegenüber ausländischen Unternehmen bezüglich Diversität.
Ja.
Ich meine, in Frankreich gibt es ein besseres, aus meiner Sicht, vor allem heute, dringend notwendiges Verständnis von Staat, der als Institution seine Position verteidigen muss. Und ich glaube, es geht vor allem darum, dass man Haltung zeigt und reagiert. Und es wird zu wenig klar reagiert in solchen Situationen.
Ich hätte mir gewünscht, ich sehe es ein bisschen kritischer, dass Frankreich, das ja sehr eng mit Rumänien zusammenarbeitet, klarer gewesen wäre über das, was Vance in München gegen Rumänien gesagt hat. Wo ja auch ein Gericht einen Kandidaten ausgehebelt hat, der mit russischem Geld und russischer Desinformation da plötzlich in die Stichwahl kam. Und jetzt sagen wir, Rumänien über uns ergehen lassen, wenn jetzt Vance auch Frankreich angreift. Also ich glaube, wir müssen uns da wappnen. Wir dürfen es nicht mehr gewähren lassen.
Nee. Nicht, dass er dann aufhört, aber dass eine Gegenrede kommt.
Ja. Die Dame in Gelb und dann der Herr von.
Funktioniert das? Ja?
Ja. So, sprechen Sie rein.
Wir hören Sie.
Ja, gut. Mein Name ist Andrea Kehle-Jandl. Ich habe zwei Komplexe. Also ich sage jetzt nicht komplex. Das eine ist Wertegemeinschaft. Am anderen Ende von Russland ist Japan und Südkorea. Welche Achse schlagen wir dorthin, auch in unserer Einschätzung von den globalen Gefahren, sprich auch China? Das nächste Problem ist, wir Deutsche eines gewissen Alters, zu denen ich auch zähle, haben Erfahrung, dass es einen eisernen Vorhang gab. Polen und die baltischen Länder, es leben Menschen mit diesem eisernen Vorhang. Was tun wir da? Wir Deutsche kennen das Gefühl. Wir könnten eigentlich dieses Gefühl, das die Leute dort haben, dass die Welt wirklich endet, einfach viel mehr in die breite Bevölkerung tragen, weil es wäre bestimmt eine Akzeptanz da. Das ist alles. Dankeschön.
Okay. Vielleicht zum eisernen Vorhang kurz. Der Fehler in der Wiedervereinigung aus meiner Sicht war, dass wir zu wenig auf die Lebensgeschichten der Menschen in neuen Ländern gehört haben. Selbst war im Aufbau Ost. Und da haben wir zu sehr die Verbindung nach Mittelosteuropa gekappt, auch in die Staaten des ehemaligen Warschauer Paktes. Lag auch an den Menschen dort, die keine Produkte aus der Region mehr haben wollten. Aber das Gefühl, dass sie quasi befreit waren, das hat sich sehr rasch aufgelöst, als sie in den Wirklichkeiten der sozialen Marktwirtschaft angekommen sind, weil ihre Firmen nicht wettbewerbsfähig waren. Und wir die Verbindungen, die zu den Geschäftsbeziehungen eben nach Mittelosteuropa hatten, nicht gepflegt haben. Keiner hat Polnisch gelernt, in Anführungsstrichen. Also das ist nicht gewertschätzt worden. Also ich glaube eher, dass wir die Erfahrungen, die in Lettland, Litauen und Estland gemacht wurden, dass wir die vielleicht noch mal stärker aufgreifen müssen in unserer Auseinandersetzung über die deutsche Einheit. Was die Wertepartner angeht, wir haben mit Japan eine sehr enge Rüstungskooperation. Der japanische Premierminister Kishida hat mit Trump Golf gespielt. Trump fand ihn super. Das ist das Niveau. Aber die Japaner wissen, dass sie sich im Zweifel nicht mehr auf die US-Flotte dort verlassen können. Und sie kooperieren jetzt mit ihrem früheren Gegner Südkorea, den sie furchtbar misshandelt haben im Zweiten Weltkrieg. Und die Japaner strecken die Arme aus nach Indonesien und den Philippinen, die sie auch im Zweiten Weltkrieg sehr schlecht behandelt haben. Das heißt, Japan holt jetzt einige Dinge nach, die sie in der Aufarbeitung nach 1945 als neutrales Land nicht gemacht haben. Und dazu kommt, dass die ASEAN-Staaten, sehr viele davon neutral sind, die aber sagen, wir sind neutral, aber das heißt nicht, dass wir keine Meinung haben. Und da tut sich etwas. Da hat die Europäische Union ein Freihandelsabkommen in Vorbereitung. Und es gibt sehr viele Reisen in die Region. Der frühere Außenminister Maas hat mal gesagt, wir machen eine Allianz der Multilateralisten. Klingt alles schön, haben wir aber nie gemacht. Aber es ist genau das, was Sie ansprechen. Stärker in den Austausch. Es ist mühsamer, als mit China Handel zu machen. Aber jedes Investment in diesen Ländern gehört uns. In China gehört unseren Firmen keine Schraube, nur das geistige Eigentum. Das wird unter Spionage gesetzt.
Der Herr hier vorne.
Denkt.
Test. Hört man mich?
Ja, auch über Mikro. Okay. Mein Name ist Jürgen Lukas aus Immenstadt, also hier aus der Gegend. Und da kann einem ja eigentlich, kann man sich eigentlich gleich einsagen, wenn man der Diskussion folgt. Also offen gestanden, das hat mir jetzt überhaupt keinen Mut gemacht, was ich hier gehört habe. Und ich meine, wenn ich die Nachrichten verfolge, das sieht ja aus, als müssten wir uns eigentlich gleichzeitig gegen die Russen und die Amerikaner durchsetzen. Das ist ein dickes Brett, was wir da bohren. Da haben wir schon zweimal nicht geschafft. Und die Frage ist, ich meine, was brauchen wir da für Qualität in der politischen Führung? Ich meine, auch wenn ich jetzt der neuen Regierung, der hoffentlich bald zukünftigen Regierung, einen großen Vertrauensvorschuss gebe, die Aufgaben sind gigantisch. Da brauchst du eigentlich einen Bismarck und gerade den Großen am besten in einer Person oder so irgendwie. Das wäre das, was mir vorschweben würde. Und Helmut Schmidt noch ein bisschen. Um das. Aber wie sehen Sie denn das? Ich meine, wie kommen wir mit unserer politischen Landschaft dazu, in den Kategorien zu denken, in denen wir anscheinend denken müssen, was Verteidigungsbereitschaft und auch was, ja, die, ich sag mal ganz böse, die Volkserziehung. Ja? Wenn ich höre, in Finnland sind 80% der Bevölkerung in der Lage, willens und wahrscheinlich auch in der Lage, die Landesgrenzen zu verteidigen mit der Waffe, also sprich unter Einsatz des eigenen Lebens und die vergleichbare Umfang. Ja, ich weiß, aber was ist zu tun? Was kann man da jetzt machen?
Also ich verstehe gut, dass Sie sagen, ist ja nicht so ermutigend, was Sie uns da erzählen. Vielleicht die Antwort von Robert Habeck, der sagt, die Umweltpolitik ist nicht eine Zumutung der Grünen, die Umweltpolitik ist, weil das Klima oder die Entwicklung uns gewaltige Aufgaben zumutet. Nicht wir. Wir sind nur der Überbringer der schlechten Nachricht. Also die Realität in der Weltpolitik ist so, dass sie bedrohlich ist und gefährlich ist und nicht so rosig ausschaut. Und wahrscheinlich gehöre ich zum glücklichsten Jahrgang seit Jahrhunderten. Und diese Zeit, diese Friedenszeit geht vielleicht zu Ende. Und wir müssen alles daran setzen, das zu verteidigen und zu verbessern und zu sichern. Und dann die Frage, wie macht man das am besten? Ja, ich glaube, es geht darum, die Grundwerte zu verteidigen, wo immer wir das können und jeder Einzelne. Das ist eine permanente Aufgabe. Und früher hatte ich die Illusion, dass die Werte der Aufklärung und der Fortschritt so etwas ist wie ein Zahnrad mit Rücklaufsperre. Es geht immer tack, 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 geht nicht zurück. Total idiotisch. Ich meine, da verkennt man die Katastrophe der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, den Holocaust. und alles den Stalinismus und alles, was möglich war. Das heißt, die Verteidigung dieser Werte ist eine permanente Aufgabe. Und vielleicht noch dazu, es ist nicht nur eine europäische Aufgabe. Ich fand das sehr gut, dass Sie Korea und Japan angesprochen haben, dass wir uns bewusst werden, dass es auch andere, viele andere Länder gibt, die daran glauben und sich dafür einsetzen. Und wir verkennen die lateinamerikanischen Staaten, die Rechtsstaaten sind, nicht alle, aber dort sind Partner in der Verteidigung dieser Werte. Und wir müssen da mehr tun, ja. Aber ob das so wunderbar aufgeht, ich weiß es nicht. Also, es ist schwierig, ja. Aber nur zu meinen, durch Konzession und Pragmatismus und Nachgeben und Kompromisse seien wir besser daran, das ist eine Illusion. Und das ist eine innere Diskussion, wo wir aufpassen müssen.
So, unser Land hat ja das schon mal in Kleinen erlebt. Ende der 70er, Anfang der 80er, als die Nachrüstungsdebatte war. Und dann kam ja weder lieber rot als tot. Aber es gibt eben eine Alternative, die heißt weder rot noch tot. Eigene Anstrengungsbereitschaft und eben die Komfortzone ansprechen, in der wir leben seit 80 Jahren. Und wenn wir weiter in der Komfortzone bleiben wollen, eben auch klar sagen, es hat ihren Preis. Und der Preis ist dann nicht, dass man um die Mütterrente kämpft oder darum, dass man 15 Euro Mindestlohn hat. All das ist schön, wenn man sich's leisten kann, wenn man auch an die Folgen denkt in der Gastwirtschaft oder bei Zeitungen, Zeitungsaustragen, sondern dass wir, und das fehlt irgendwo, das Überleitende im Moment, wir arbeiten gerade dran im Koalitionsvertrag, ein überleitender roter Faden, der eben sagt, wenn wir weiter mit Zuversicht leben wollen, müssen wir uns anstrengen. Ohne Anstrengung keine friedliche Zukunft. Und das, glaube ich, ist viel klarer zu vermitteln. Und da wünschte ich mir, ohne dass das Kritik sein soll, dass der Bundespräsident sich da stark äußert und dass unsere Gerichte, die ja gar nicht kritisiert werden dürfen, auch eine Zeitenwende erleben. Wir können nicht in allem Einzelfallgerechtigkeit herstellen, weil Einzelfallgerechtigkeit immer mangelnde Gerechtigkeit für andere bedeutet, sondern unser Bundesverfassungsgericht muss schauen, dass unsere Nachrichtendienste leistungsfähig sind. Und nicht jeder, der sich als Journalist oder als Geistlicher, männlich-weiblich, erklärt, ist ein Geistlicher oder ein Journalist, aber ist automatisch geschützt. Unser Land wird von außen gesteuert, indem russische Agentenführer deutsche Handynummern nehmen, weil der BND nicht erlaubt, deutsche Handynummern abzuhören. Es sei denn, es liegt ein richterlicher Beschluss vor und bis der vorliegt, ist die nächste deutsche Handynummer in Gebrauch. Das heißt also, dass wir auch uns bewusst machen, dass andere unsere Schwächen ausnutzen, die bisher unsere Stärken waren. Toleranz, auch die Bereitschaft, Risiken einzugehen, indem man eben sagt, wir versuchen, möglichst allen es gerecht zu machen. Aber ich glaube, wir haben da auch ein paar Stellschrauben, wo die Politik mit Blick auf die Exekutive, auf die andere Säule, nämlich die Gerichtsbarkeit, nicht einwirken muss, sondern klar machen muss, dass wir nur so stark sind, wenn die Gerichte auch erlauben, dass unsere Dienste mehr Befugnisse haben in der Sicherheit. Und wenn die Bevölkerung weiß, Mensch, ich gehe jetzt auf ein Dorffest und der Ortsbürgermeister hat festgelegt, da werden Kameras eingesetzt und es werden Straßensperren gemacht und nach 14 Tagen wird alles gelöscht, darauf kann ich mich verlassen, als dass wir in Feiern gehen, wo dann die Autos durchrauschen und Menschen verletzen und man sie nur mit Mühe und Not aufklärt. Und ich will noch etwas sagen, was zu unserer geistigen Zeitenwende auch gehört. Die USA haben uns bisher immer vor größeren Anschlägen bewahrt, vor dem 11. September, will ich mal sagen. Und wenn wir nicht aufpassen, und die Tendenz geht gerade in die Richtung, dass die sagen, ihr werdet erst wach und erwachsen, in Anführungsstrichen, wie die Amerikaner uns sehen, wenn ihr selber solche Katastrophen erlebt, wie wir am 11. September. Und da muss ich sagen, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht solche Katastrophen erleben. Und das uns allen zu sagen, damit wir solche Katastrophen nicht erleben, müssen wir uns etwas besser aufstellen. Müssen wir die Freiheit, die wir haben, auch schützen, aber in dem Sinne, dass wir nicht mehr tolerant gegenüber denen sind, die bewusst ihr eigenes Machtstreben einsetzen, um unsere Gesellschaft zu zerstören. Ich habe das nur an zwei praktischen Beispielen genannt. Aber das ist eine Änderung des Mindsets, es ist politische Führung und es ist auch Mut zum politischen Streit. Ich kann nicht immer sagen, das machen wir im Kompromiss und dann machen wir einen Formelkompromiss und dann finden wir das. Manches lässt sich nicht mehr über Kompromisse lösen, sondern über Führung. Wir haben vorhin schon mal Churchill genannt, der ist ja nach dem Krieg abgewählt worden. Selenskyj wird auch abgewählt werden. Aber der war zu der Zeit der richtige Mann. 1941 war noch in London Schilder und Demonstrationen Peace with Hitler. So wie heute, Peace with Putin oder Frieden mit Putin, jetzt muss man doch mal mit ihm verhandeln. Also dass wir auch deutlich machen, es gibt Menschen, die kennen Sie auch in der Nachbarschaft, die wollen einfach nicht verhandeln. Die wollen Stunk machen. Und gegen die komme ich nur an, wenn ich einen funktionierenden Rechtsstaat habe. Ich habe aber keine funktionierende internationale Ordnung mehr. Also muss ich mich anders schützen. Das ist das Gravierende, was anders geworden ist seit November, seit dem 6. November.
Es gibt hier... Ja. Die Bundesrepublik liefert Ukraine Waffen. Und die Forderung, nicht nur in einigen Parteien, sondern auch sonst, die Forderung ist, der Ukraine keine Waffen mehr zu liefern. Und wenn man diese Forderung mal hinterfragt, dann könnte man ja sagen, die Bundesrepublik muss diese Waffen, die sie liefert, ja auch erstmal kaufen und bezahlen. Und wenn man diese Beträge, die in die Milliarden gehen, Selenskyj in die Hand gibt als Kredit und ihn dazu befähigt, Waffen auf dem Waffenmarkt selbst zu kaufen, in voller Verantwortung und ihm nicht vorschreiben, hier, du kriegst die Waffen, die wir für richtig halten, sondern ihm volle Verantwortung dafür geben, auf dem Waffenmarkt seine Waffen zu kaufen, die er zur Verteidigung der Ukraine für notwendig hält. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir sagen, mit den Waffen kannst du die Ukraine verteidigen und mit denen nicht? Ich denke da an Taurus natürlich. Und Putin hat gesagt, wenn wir schwere Waffen liefern, dann hätten wir mit den härtesten Antworten zu rechnen, die überhaupt möglich sind. Und wenn wir keine Waffen liefern, sondern nur das Geld, dann geben wir ja Putin nach, weil wir keine Waffen liefern. Und dieser Gedanke, der könnte sich fortsetzen in den willigen Staaten, die schon genannt sind. Ein Waffenfonds, ein Milliardenfonds bilden, aus dem sich Selenskyj bedienen kann. Und wir sind nicht mehr Waffenlieferant. Und das könnte doch eine mögliche Lösung sein, okay, um aus dieser Forderung zurückzukommen.
Verstanden.
Könnten Sie dazu Stellung nehmen? Mich würde sehr Ihre Antwort interessieren.
Die Ukraine hat um so etwas gebeten, weil sie deutlich günstiger Rüstungsgüter herstellen kann. 40% der ukrainischen Rüstungsindustrie sind ausgelastet, 60% nicht. Es gibt da einen Widerstand, weil man eben sagt, was macht die Ukraine damit? Aber, wie Sie schon richtig sagen, die Ukraine könnte das, und es wäre auch sinnvoll, ich will das auch sagen, dass man ihnen zur Eigenproduktion das gibt, eine Artilleriegranate, ich spreche das an, weil ich mal Artillerist war, die ist etwa so hoch, die kostet inzwischen im Westen, in Deutschland 4.000 Euro, in der Ukraine 800. Das heißt, ich kann 5 Artilleriegranaten für das beschaffen. Unsere Rüstungsindustrie verdient sich eine goldene Nase. Und die ukrainischen Produktionskapazitäten sind nicht ausgelastet, aber vorhanden. Und so versteift sich die Ukraine auf eine Modernisierung des Krieges, die uns überholt, nämlich mit künstlicher Intelligenz und Drohnen Kriege zu führen, die wir nicht kennen. Und das ist für uns dann auch nochmal ein Sprung, weil wir diesen Innovationssprung in der Kriegsführung, die ihr eigene Personal schützt, gar nicht mitmachen. Insofern, wenn wir mehr Geld liefern würden, dann hätten wir auch möglicherweise auch Anspruch auf mehr Wissen, das sie sich ererben oder erwerben. Aber der andere Aspekt ist, und das sprechen Sie ja sehr richtig an, Putin bedroht uns, aber nur die Bundesrepublik Deutschland. Und bei uns wirkt diese Drohung, aus welchen Gründen auch immer. Als Schweden und Finnland in die NATO wollten, wurden sie nuklear bedroht, passiert ist nichts. Als Bulgarien bestimmte Artilleriegranaten, die der Westen nicht hat, noch aus sowjetischer Produktion zu Hunderttausenden an die Ukraine geliefert hat, wurde die Bulgarien nuklear bedroht, passiert ist nichts. Nur bei uns, als der Bundeskanzler die Zeitenwende-Rede hielt und im April dann mit Putin und im März mit Putin telefonierte, hat der Kanzler ab April 22 immer die nukleare Frage hochgebracht, weil Putin in den Gesprächen genau wusste, was bei uns wirkt. Und diese Angst ist unberechtigt, weil selber China, die Amerikaner, die Afrikanische Union auf Putin eingewirkt haben. Die Russen würden aus den ganzen Gold- und Diamantenminen, über die sie sich finanzieren, in Russland fliegen, in Afrika fliegen aus den Minen, wenn sie eine Nuklearwaffe einsetzen. Das weiß Putin. Er wäre vollkommen diskreditiert. Aber nur bei uns wirkt es. Und dann, meine Damen und Herren, das ist so wichtig, weil Sie das ansprechen, obwohl wir so wenig liefern, sind bei uns täglich Drohnenüberflüge, werden DHL-Container in Brand gesetzt, wird Bahninfrastruktur sabotiert, werden mit Drohnen über deutschen Ausbildungseinrichtungen für Ukrainer, werden über IMSI-Catcher ukrainische Handynummern abgefangen, wenn sie sie anhaben, und dann damit Missbrauch in der Ukraine getrieben. Das heißt also, auch trotz unserer Zurückhaltung sieht Putin uns als Kriegspartei und macht in hybrider Kriegsführung Cyberangriffe, Drohnenüberflüge, Sabotage, bis hin zur Sabotage an der Produktion von Satelliten. Das heißt also, mehr Mut, sich nicht beirren lassen und der Ukraine die Möglichkeit geben, deutlich günstiger Rüstungsgüter zu beschaffen oder herzustellen, indem man ihnen die notwendigen Mittel gibt. Ja.
Die Dame in der vorderen Reihe.
Ja, guten Abend. Ich habe eigentlich zwei Fragen, aber ich habe innerlich entschieden, nur eine zu stellen. Und zwar geht es um die Kinder. Und ich würde tatsächlich Sie bitten, dass Sie antworten. Wir reden die ganze Zeit über uns hier, aber die Kinder werden nicht berücksichtigt. Und Sie stimmen mir wahrscheinlich zu, dass die Kinder noch nie so instabil psychisch und seelisch war, wie sie das heute tun. Familien, die oft eigentlich zwischen Haushalt, Arbeiten, Kindererziehung abgeben in die Kinderkrippe, Kindergarten. Die Kinder leiden darunter, werden vom Smartphone abgestellt, sind Kinderwachsene, sind nie Kinder, werden nie Erwachsene und sollen in so eine Gesellschaft jetzt irgendwie kampfbereit, in Anführungsstrichen, gemacht werden, obwohl sie überhaupt nicht seelisch stark sind. Also, und ich möchte gern Sie auffordern, dass Sie mir dazu eine Antwort geben, was wir tun können, dass die Kinder wieder stärker werden.
Ich kann ja, weil ich jetzt nicht sofort eine schlaue Antwort habe, ich habe sie nicht. Was mir selbst auffällt als Vater von zwei Töchtern, die sind 22 und 23, ist festzustellen, dass trotz aller Einflüsse von Social Media und was es sonst gibt, sie eigentlich enorm politisiert sind. Und politisiert sind in einer anderen Weise, und ich spreche jetzt, ich glaube, von einer Altersgruppe, die ist älter als die, die sie jetzt gerade im Auge haben. Da weiß ich nicht, was man machen soll. Aber was mir auffällt, ist, dass bei den Jüngeren, sagen wir mal, die, wo ich über meine Töchter etwas Kontakt habe, eigentlich enorm viel politisches Bewusstsein da ist. Und dass die Realität wurde ja politisiert in den letzten Jahren. Und das spiegelt sich auch in den Diskussionen, die ich mitnehme. Meine Tochter ist Bratschistin, also sie studiert es Bratsche und überlegt sich, wie kann man gesellschaftliches Engagement mit Musik verbinden. Also da passiert ganz vieles zivilgesellschaftlich von jungen Menschen, die, wie mir scheint, vielleicht politischer geworden sind, auf alle Fälle weniger ideologisch, als wir es waren. Und das freut mich. Also da bin ich eigentlich noch etwas zuversichtlich, obwohl im vollen Bewusstsein, dass ihre Zukunft schwieriger ist als mein Leben.
Gibt es weitere Fragen? Dort, da in der Mitte.
Gesundheit.
Sie haben vorhin in Ihren Beiträgen fast in jedem Satz Europa drin gehabt. Ich bin alt genug, ich habe Adenauer und de Gaulle in Ludwigsburg erlebt. Damals ging, man sagt heute so leichtfertig, eine Zeitenwende durch. Man hat das Gefühl gehabt, da entsteht ein Kern Europa. Aber was meiner Meinung nach, und ich war da auch begeistert von dem Gedanken, aber was meiner Meinung nach da entstanden ist, ist ein Konglomerat von 27, 28 Ländern, wo mindestens zwei Drittel, wenn nicht mehr, das Ganze als Wirtschaftsförderungsprogramm sehen, aber nicht als eine Identifikation Europas. Glauben Sie denn im Ernst, wenn Russland den Durchbruch von Weißrussland nach Kaliningrad macht, dass man dann Portugal, Spanien, tausende von Kilometern weg und etliche andere Länder dafür begeistern kann, einen europäischen Krieg gegen Russland zu führen?
Ich glaube das schon. Ich glaube das, weil diese Länder ja nicht nur die Europäische Union als Wirtschaftsförderprogramm sehen, sondern durchaus blicken wir auf Erasmus, blicken wir auf Bildungseinrichtungen, blicken wir auch auf die geteilten Werte. Also es wäre frevelhaft, wenn das nicht so wäre. Vor allen Dingen haben die Länder ja nichts davon, wenn so hochinnovative Länder wie in der Digitalisierung die baltischen Staaten oder Polen und Deutschland als Wirtschaftsmächte ausfallen. Dann zerfällt ja auch der Zusammenhalt der Europäischen Union. Dann wird es Flüchtlinge geben. Dann werden sie sich nach Spanien begeben, wie jetzt schon viele Litauer sich versuchen, in Spanien Immobilien zu sichern aus Angst. Die vermögenden Litauer beispielsweise. Also ich bin da zuversichtlich. Es ist aber auch eine Frage der politischen Führung, des Willens klarzumachen, dass Europa eben mehr ist als das christliche Abendland und eine Agrarunion. Und des Weiteren, dass Bürgermeister, Landräte und Abgeordnete nicht auf die EU schimpfen, weil sie das Licht regelt und die Gurken formen, sondern dass wir eben, wenn wir nicht weiter wissen, sagen, ich habe keine Ahnung. Oder dass man auch sagt, ja, wir haben da einen politischen Fehler gemacht und nicht alles auf dieses Europa schiebt. Dann wären wir auch schon viel weiter. Und wenn das dort in diesen Ländern, die extrem von der Förderung der Europäischen Union profitieren. Klimafonds, Agrarförderung in Spanien, auch in Portugal, Weinförderung. Wenn diese Länder begreifen, was sie davon haben, das Überleben, keine Auswanderung mehr nach Südamerika beispielsweise, dann werden diese Länder auch das wertschätzen. Und ich bin da optimistisch.
Also ich glaube, die Reaktion in Europa auf das Debakel angerichtet von Trump und Vance gegenüber Zelensky, das war für mich auch positiv erstaunlich. Also Zelensky ist nach Europa gekommen, es hat Konferenzen gegeben, die Regierungschefs sind näher zusammengekommen. England hat sich näher an die europäische Sicherheit gewandt. Da ist etwas in Bewegung gekommen. Jetzt kann man sagen, ja, es ist noch nicht so konkret. Nein, sicher nicht. Und auch, was Macron sagt, selbst wenn das auch etwas Fachfülle ist, auf Französisch. Ja, da passiert was. Ich bin jetzt nicht so negativ diesbezüglich. Und ich glaube, wenn von der einen Seite wir eine absurde Regierung in Washington und auf der anderen Seite eine Bedrohung von Russland haben und wir jetzt zuschauen, wie das blockiert ist, was sich Trump da vorgestellt hat, dann ist von europäischer Seite doch eine Gemeinsamkeit in Bemühungen, die stärker europäisch sind als noch vor 2 Jahren. Also ich bin jetzt da, ja, passiert was.
Ist doch ein Optimismus vorhanden, ja.
Ein bisschen.
England ist leider durch den unseligen Johnson aus der EU ausgetreten, durch den Brexit. Sehen Sie Chancen, dass in der jetzigen Zeit, in dieser jetzigen Weltlage, England bevorzugt wieder in die EU zurück könnte oder muss wir jetzt wieder den ganzen Lauf machen, um eindringen zu können?
Ich glaube, es hängt in England von der Rechten ab. Und zum Glück haben die sich Farage vor den Kopf gestoßen gefühlt von Äußerungen in Washington. Das heißt, die selbst werden etwas nationalistischer. Und ich glaube nicht daran, dass sie zurückkehren in absehbarer Zeit in die Europäische Union. Das ist im Moment nicht so relevant bezüglich der Sicherheit. Was passiert ist, dass England für die europäische Sicherheit heute andere Positionen einnimmt als früher, weil sie selbst realisieren, um Gottes Willen, können wir uns verlassen auf die Amerikaner. Und die englische Nuklearrüstung ist unheimlich abhängig von den Amerikanern. Und die merken das langsam, dass diese Abhängigkeit gefährlich ist, weil ihre ganzen Atomwaffen liegen in Amerika. Sie haben nur jene auf ihren Schiffen, die einsatzfähig sind. Aber gewartet wird das alles in Amerika. Und plötzlich stellen sie fest, die sind nicht vertrauenswürdig. Also der Bruch im Vertrauen, was wir empfinden von Europa gegenüber Amerika, findet auch statt von London gegenüber Amerika, mit der positiven Auswirkung, dass sie für ihre Sicherheit europäischer denken als noch vor 2 Jahren.
Anschlussfrage, ist dieser Vertrauensbruch überhaupt noch heilbar oder ist das eine Sache meiner Enkel? Ich habe noch keine, aber ich habe 2 Kinder, die sind um die 20. Werden meine Enkel irgendwann mal sagen, Washington ist unser Alliierter? Oder?
Ich glaube, wir müssen uns etwas gewahr werden, dass diese transatlantische Allianz historisch in weiteren Dimensionen eine Ausnahmeperiode war der amerikanischen Geschichte. Amerika ist entstanden gegen Europa, gegen diese Könige, diese Einmischung. Wir wollen unabhängig sein. Bis Monroe, Amerika den Amerikanern. Und dann erst über den Ersten Weltkrieg und dann nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges diese Allianz. Aber man kann diese Allianz, auf die wir so stark vertraut haben, auch als Ausnahmeerscheinung des amerikanischen Denkens verstehen, das an sich ja heute mit einer Orientierung nach Asien hin, nach den spanisch sprechenden Amerikanern, nicht die Grundlage hat, wie sie gehabt hat, noch in den 60er Jahren. Also ich glaube nicht mehr daran. Aber das ist umso mehr eine Notwendigkeit, sich nicht der Illusion hinzugeben, dass nach den nächsten Präsidentschaftswahlen wieder ein Präsident kommt wie Biden und sagt, we are back. Nein, die kommen nicht zurück. Damit müssen wir uns abfinden.
Das Spannende wird sein, wie die Amerikaner sich aufstellen im Indo-Pazifik. Ja. Da haben wir gemeinsame Interessen. Es wird dann aber mehr interessenorientiert sein. Und Trump hat ja jetzt schon angedeutet, dass er eine dritte Amtszeit will, weil er glaubt und behauptet, dass er keine 2 Amtszeiten in Folge hatte. Und dieses Verbot, dass man 2 Amtszeiten hat, er sagt, das geht nur in Folge. Das heißt, er biegt schon das Recht. Und ich befürchte, dass er damit Erfolg haben wird. Also bin ich so illusionsbefreit, aber ähnlich skeptisch.
Ja, vielleicht kommen wir dann zu einer Haltung gegenüber Amerika, die uns nicht so sehr zur Solidarität verpflichtet in einem Konflikt mit China, wie es wahrscheinlich wäre unter Biden. Also ich bin da eher hoffnungsvoll auf eine selbstständige europäische Position gemäß europäischen Interessen. Und ich weiß nicht, was das bedeutet gegenüber China. Die Frage stellt sich nicht nur wegen Taiwan, die ist besonders brisant. Sie stellt sich generell im globalpolitischen Kontext.
Das heißt aber auch, dass wir Europäer etwas auffangen müssen, was die Amerikaner zur europäischen Sicherheit beitragen. Mhm. Sie leisten 2 Drittel der Fähigkeiten der NATO. Wir Europäer müssen schauen, welche notwendigen Fähigkeiten, die die Amerikaner der NATO beistellen, wir dann finanzieren müssen. Strategischer Lufttransport, Luftabwehr, Präzisionsraketen. Das wird noch eine sehr unschöne Debatte. Und ich kann auch nur raten, dass man sehr früh Gewerkschaften und Kirchen mit an Bord nimmt, weil wir da gesellschaftlichen Zusammenhalt brauchen. Das lässt sich sonst nicht durchsetzen, indem ein paar sagen, aber jetzt brauchen wir einen neuen Doppelbeschluss oder brauchen eine europäische Nuklearwaffe oder so. Das geht nur im gesellschaftlichen Konsens, sonst haben wir die Straßen voll. Und Putin wird China in gewisser Weise auch das massiv beeinflussen, wie das ja in Teilen jetzt schon läuft. Es ist kein Geheimnis, dass eine Reihe der Anschläge auf Weihnachtsmärkte und was davor war, von einem bestimmten Einfluss her über Afghanistan gelaufen ist. Und das hat Russland mitgetragen. Es kommt jetzt langsam in den Medien, wir werden das in den nächsten Wochen noch offizieller bekommen, dass hier also bewusst, jetzt gibt es keine Anschläge mehr, die sind alle weg. Sie waren vor der Europawahl und sie waren vor der Bundestagswahl. Europawahl, Mannheim und vor der Bundestagswahl drei Sachen. Und es kommt immer mehr medial zum Vorschein, dass hier offensichtlich Afghanen mit russischer Hilfe auf bestimmte Netzwerke eingegangen sind. Also unsere Wehrhaftigkeit bedeutet dann auch, wenn die Lage weiter eskalieren sollte und die Amerikaner sich zurückziehen und wir sagen, oh, wir müssen mehr tun, dass das ganz massiv von einer bestimmten Richtung dann beeinflusst werden wird und kritisiert werden wird. Also auch darauf müssen wir uns einstellen, dass eine Debatte zu mehr Wehrhaftigkeit nicht ohne weiteres gewonnen werden kann. Rat noch sehr zur Vorsicht.
Noch zwei Fragen. Einmal hier und dann drüben.
Wir haben heute Abend ja viel über geschichtliche Einordnungen, über verschiedene Leitlinien in der Welt- und Europapolitik gehört. Ich hätte noch mal zwei Punkte, die in die Zukunft gehen. Ich hoffe persönlich in die nahe Zukunft. Die Frage, zwei Fragen, eigentlich ganz simpel. Die erste Frage ist, wann wird die CDU oder sagen wir mal die neue Regierung die Monstranz einer europäischen Gesamtverschuldungs- oder europäischer Gesamtverschuldungsfonds, ob sie Eurobonds heißen oder wie auch immer, zum Beispiel speziell für die Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, aber unter Umständen auch für eine übergreifende Sozialpolitik und Klimapolitik aufgeben und dieses aktiv als Leuchtturmprojekt von deutscher Seite für Europa und damit auch ganz wesentlich für Deutschland setzen. Die zweite Frage, Churchill, der Name ist öfter gefallen. Ich kann persönlich nur hoffen, dass der neue Churchill Fritze heißt mit Vorname. Wie sehr können Sie mir da Mut machen, dass das in dieser Legislaturperiode so kommen wird? Oder wird das so verwässert werden, wie leider viele Regierungen in den letzten 20 Jahren?
Ich will Ihnen Mut machen, weil ich Zweckoptimist bin. Aber beim Zweck kommt es immer darauf an, dass er mit den richtigen Zielen verbunden ist. Zwecke und Ziele. Weil eine andere Wahl haben wir nicht. Eine Fortsetzung des Weiter-Sos der letzten drei Jahre funktioniert genauso wenig wie ein Anknüpfen an die letzten 16 Jahre. Es gibt zwei Ankerpunkte. Das eine ist die Stärke, die wir hatten, um Abrüstung zu machen. Abrüstung ist kein Selbstzweck, sondern nur wenn man ernst genommen wird, kann man wieder über Rüstungskontrolle sprechen. Da spreche ich von Willy Brandt, Helmut Schmidt und Helmut Kohl. Und das andere, was ich für sehr wichtig halte, ist der Versuchung, der süßen Versuchung des einfachen Weges nicht zu erliegen, Adenauer, 49, DDR und Bundesrepublik, nicht dieselben Voraussetzungen, aber durch die Art und Weise, wie die Bundesrepublik den Aufschwung hatte, sofort drei Jahre später das Angebot zur Neutralität. Und Adenauer ist nicht der Versuchung unterlegen, wenn eine Volksumfrage gewesen wäre, die 12 Millionen Heimatvertriebenen und Geflüchteten, die hätten alle für die Neutralität gestimmt, weil sie gesagt haben, wir wollen wieder zusammen sein und auch die Aussicht haben, in einem neutralen Deutschland wieder in die alten Siedlungsgebiete und so weiter reisen zu können und gehen zu können. Und Adenauer ist dieser Versuchung nicht erlegen, sondern hat gesagt, Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung als eigene Werte und die Westbindung verbunden mit einem, was Hendrik Roth gerade sagte, Wohlstandsversprechen, also Frieden, Freiheit und auch die Möglichkeit im Rahmen der Selbstbestimmung eine Wirtschaft zu haben, dass man wieder vorankommen kann. Wenn Friedrich Merz diese Chance nicht ergreift, dann werden wir vor 2029 österreichische Verhältnisse haben. Und er ist sich dieser Herausforderung sehr bewusst. Ich kann aber auch nur hoffen, dass die beiden Parteien, die jetzt zusammen nicht mal 45% haben, dass diese beiden Parteien alles tun, dass wieder Vertrauen gewonnen wird. Dazu gehört auch, dass eine Partei, die gerade ein Sechstel der Stimmen bekommen hat, sich nicht verhält, als ob sie 36% oder 46% hat. Also man darf nicht die alten Wünsche durchsetzen, die einen Mütterrente, die anderen Mindestlohn, die anderen Rentenalter absetzen und alles Mögliche. Das kann man alles machen, wenn die Sicherheit stimmt. Und wenn die Voraussetzung getroffen ist, dass das, was Sie mit Churchill beschreiben, nämlich Klarheit und nicht aufzugeben, I shall never surrender. Und das andere, was er gesagt hat, war, baue immer auf Aktion. Das Schlimme in Europa ist Inaktion, Unaction. Ja? Das war das, wo er eben verzweifelt war und wo er dann die Amerikaner 1943 in Casablanca an den Tisch gebracht hat und die Amerikaner dann eben noch mehr gemacht haben als nur das über Lend und Lease. Und ich weiß, dass Friedrich Merz historisch nicht nur hoch interessiert ist, sondern diese Anknüpfungspunkte alle weiß. Aber ich wünsche ihm da jedes Glück, auch wenn in den letzten Wochen das eine oder andere nicht so glücklich lief. Wir haben nur diese Chance und wir sollten österreichische Verhältnisse als drittstärkstes Wirtschaftsnation der Welt vermeiden. Und wir sollten aus den Lehren von 45, aus denen die CDU entstanden ist, nicht aus dem falsch verstandenen Konservativismus aus der SPD eine Linkspartei und aus der CDU eine KDU machen, eine konservativ-demokratische Union, sondern uns auf die Werte besinnen, die diese beiden Parteien, die eine seit 170 Jahren und die andere seit 1946 auszeichnet. Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung, Westbindung, auch wenn das dann nur auf Kanada geht. Und das, was die Dame vorhin sagte, like-minded Partner finden und mit denen Resilienz aufbauen. Und ich kann nur sagen, das verdient jegliche Unterstützung, aber auch eine ganze Menge Sorge.
Und Eurobonds?
Eurobonds, ich will da nicht ausweichen. Ich habe die schwarze Null wie Schäuble für einen Fehler gehalten, weil sie der Jugend viel auflastet. Ich halte die Schuldenbremse für hervorragend, weil sie jedes Jahr 50 Milliarden Neuverschuldung ermöglichte und damit 300 Milliarden bis 2030 die Militärfinanzierung gerettet hätte, wenn man sie nur dafür verwenden würde. Wir kommen nicht umhin, das Projekt Europa zu retten, indem wir europäische Verschuldung unter bestimmten Kriterien ermöglichen. Und um das gut zu sagen, Italien, das ja immer als Negativbeispiel gebracht wird, hätte Anspruch auf knapp 200 Milliarden Euro Eurobonds Corona gehabt, die sie nicht abrufen konnten, weil sie die Bedingungen nicht eingehalten haben. Also, was spricht denn gegen Eurobonds mit entsprechenden Bedingungen, dass eben auch eine europäische Anstrengungskultur entsteht in den Ländern, die nicht die Wirtschaftskraft aus ganz anderen Gründen haben, durch die Hitze, durch den Migrationsdruck, durch ganz andere Eigentumsverhältnisse. Also, ich halte viel davon, wenn wir Europa bewahren wollen, dass das wirtschaftsstarke Deutschland mithilft, dass andere nicht weiter absinken mit Kriterien. Aber in meiner Partei habe ich da noch eine Mindermeinung. Und deswegen ist es immer wichtig, das auch öffentlich zu diskutieren und auch die Nachteile einer falschen Schuldenpolitik anzusprechen. Falsch in dem Sinne, dass andere Länder durch Austeritätspolitik keine Chance auf eine aufholende Entwicklung haben.
Also das positive Beispiel von dem, was du sagst, zeigt sich in der europäischen Haltung der italienischen Regierung, weil die über ihre Verschuldung und der Unterstützung über Europa Bedingungen einhalten muss, von denen sie genau weiß, die Zukunft Italiens ist davon abhängig. Und Meloni scheint eine europäische Position einzunehmen, trotz faschistischer Positionen, die bezüglich Ukraine und bezüglich anderer Positionen einigermaßen handelbar ist. Und noch was zu Eurobonds. Ich glaube, es gibt eine große Gefahr, von der Europa stark betroffen werden könnte, wenn wir das Schlamassel sehen im Moment der amerikanischen Politik, nämlich, dass die internationalen Finanzmärkte das Vertrauen in den Dollar verlieren. Und wenn das an die Wand gefahren wird, dann haben wir ein Megaproblem. Mit anderen Worten, das, was Europa machen kann diesbezüglich, ist, langsam eine Alternative im globalen Finanzkontext zum Dollar aufzubauen. Und das geht über Eurobonds, das geht über eine Kapitalmarktunion innerhalb der Europäischen Union. Und ich glaube, wenn man das weiter vorantreibt, selbst mit einer europäischen Verschuldung, wo aus meiner Sicht noch eine, sagen wir mal, Raum besteht für notwendige Investitionen, heißt das gleichzeitig eine Möglichkeit, um Europa resilienter zu machen gegenüber einer großen Gefahr, die seitens amerikanischer Politik und amerikanischem Dollar und als Reservewährung weltweit besteht. Also ich kenne mich zu wenig genau aus. Ich denke nur, in diese Richtung gibt es die Gefahr der amerikanischen Abhängigkeit, damit europäischer Abhängigkeit vom Vertrauen der globalen Finanzmärkte in den Dollar. Und da eine Alternative zu schaffen, wäre gut für uns.
Wir sind dabei, wie Tommy Gottschalk bei Wetten, das zu überziehen. Die letzte Frage, bitte. Ich kann nicht genau sehen, weil der genau der
Scheinwerfer ist. Timo Nagy, kurze Frage zu dem Schlamassel, das die amerikanische Sicherheit, die amerikanische Politik angerichtet hat. Sie haben es erwähnt. Dennoch die Frage, in der Zeit hat letzte Woche der ehemalige Sicherheitsberater Trumps davor gewarnt, dass die Amerikaner, dass die Europäer sich vorschnell aus diesem NATO-Raum zurückziehen, obwohl es natürlich gerade die Amerikaner machen. Wie können wir einerseits mit offenen Augen jetzt unsere eigene Sicherheit stärken und gleichzeitig aber dennoch nicht alle Mauern abreißen, nicht alle Brücken abreißen, die es jetzt noch in Richtung Amerika gibt, denn es ist ja nicht nur Trump.
Ja, ich glaube, es ist klar, dass wenn wir das Vertrauen vermessen in der transatlantischen Beziehung, heißt das nicht, dass wir uns abmelden sollen. Wir sagen lediglich, wir können uns nicht darauf verlassen und sind an sich immer noch dringend darauf angewiesen. Ich meine, das ist die Realität. In dieser Situation ist es selbstverständlich, dass man die Kündigung nicht von europäischer Seite ausspricht, sondern wartet, was passiert und hofft, es halte noch möglichst lange, weiß der Geier, wer gewählt wird in 4 Jahren. Aber das sind Hoffnungen und wir dürfen uns keine Illusionen machen. Aber gleichzeitig, da gebe ich dieser Position absolut recht, es ist nicht an uns, hier gegen die Amerikaner eine Kooperation innerhalb der NATO aufzukündigen. Das wäre das Dümmste.
Was auch hilft, ist den Amerikanern, sie haben ja ganz viele Thinktanks, sie haben eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, klarzumachen, was sie aufgeben, wenn sie ihre Gegenküste verlieren. Und das andere ist von uns aus nicht F-35 als Symbol für nukleare Teilhabe aufkündigen, aber nach Alternativen suchen. Also wenn die Amerikaner es uns kündigen, ist eine andere Geschichte. Aber wir sollten in anderen Alternativen denken, aber es nicht von uns aus aufgeben. Ich will ein Beispiel nennen. Trump hat seinerzeit den Mittelstreckenraketenvertrag gekündigt. Und er wird ständig angegriffen, dass er die Nuklearrüstungskontrolle aufgegeben hat. Dabei hat Russland die Raketen stationiert in Kaliningrad, am Ural, in Weißrussland. Aber Trump hat gekündigt. War ein Riesenfehler. Er hätte gar nicht kündigen sollen, sondern sagen, schaut mal, Putin hat das ausgehöhlt. Und so sollten wir umgekehrt auch sagen, an uns liegt es nicht. Wir stehen zur transatlantischen Partnerschaft und wir stehen auch dazu, die Amerikaner zu verteidigen. Und dann sollten wir noch eins sagen. Das einzige Mal in der Geschichte der NATO, wo der Artikel 5 ausgerufen wurde, haben uns die Amerikaner darum gebeten. Das war 2001 nach dem 11. September. Und da sollten wir auch sagen, wir haben euch geholfen. Und lange und haben viele Menschen verloren in Afghanistan. Und die Kanadier im Verhältnis extrem viel, die jetzt der 51. Bundesstaat werden sollen. Also sollten deutlich machen, ihr habt von uns profitiert, nicht nur wir von euch. Das hilft.
Schwumm. Vielen Dank für das Schlusswort. Herzlichen Dank, Tim Guldimann und Roderich Kiesewetter, dass Sie an den Bodensee gekommen sind. Vielen Dank für Ihr Kommen, für den wirklich sehr guten Besuch. für die exzellenten Fragen und ich hoffe, Sie werden nicht allzu deprimiert nach Hause gehen. Es gibt ja auch noch mal ein paar Chancen, ein bisschen optimistischer zu sein. Nochmal vielen Dank für den Abend und anschließend gibt es, so ich weiß, von der Zeppelin-Uni draußen die Möglichkeit für ein Come-Together. Herzlichen Dank.
Auch von mir vielen Dank.
Okay. Vielen Dank.
Danke.
Das war ZU, der Podcast der Zeppelin-Universität. Vielen Dank fürs Zuhören. Wollen Sie mehr über das Studienangebot der ZU erfahren? Dann besuchen Sie uns doch im Internet unter www.zu.de. Dort finden Sie alle Informationen zu unseren Bachelor- und Masterstudiengängen, auch berufsbegleitend. Und alle Neuigkeiten finden Sie dort im Newsroom. Schauen Sie doch mal rein, was bei uns so alles passiert. Es lohnt sich.